das ist der Stromkasten, mit dem wir mal Probleme haben, wenn Sie sich den mal angucken könnten.
Ja, gern, aber warum liegt hier überhaupt Strom?
Und warum hast du eine Maske auf?
Dann blasen wir nur ein.
Hi Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Willkommen zurück bei Meepleborn, dem etwas anderen Brettspiel-Podcast. Und ja, dabei sind wieder Selçuk. Sag was. Peace. Daniel.
Abend.
Und der Chris.
Was geht ab?
Ja, und ich bin auch wieder dabei. Und ja, wir sind bei Twitch wieder live. Jede Menge Zuschauer. Ich freue mich auf jeden Fall. Es werden jedes Mal immer mehr. Und ja, ich würde sagen, erstmal kurz ein bisschen was in eigener Sache. In letzter Zeit konnte man so ein kleines bisschen verfolgen, dass einige Leute sich darüber beklagt haben, dass der Podcast so lange wäre und wann soll man das denn alles hören und wann soll man das denn alles irgendwie gucken und so weiter und so fort. Und es wäre auch in letzter Zeit ein bisschen viel Off-Topic-Themen irgendwie dabei gewesen und so weiter und so fort. Da kann ich mich an der Stelle nur einmal ganz kurz entschuldigen, dass das so viel Off-Topic gewesen ist. Es wird sich allerdings perspektivisch auch überhaupt gar nicht ändern. Weil ich wollte nochmal dann ganz kurz an jetzt in der 30. Folge, dass wir überhaupt 30 Folgen geschafft haben, wollte ich jetzt gerne einfach mal kurz feststellen oder auf euch nochmal erklären, was das hier eigentlich sein soll. Während die anderen Brettspiel-Podcasts ja viel Brettspielzeug machen, sind wir natürlich auch Brettspieler. Allerdings sind wir halt eben auch vier Freunde, die hier uns einen Spaß draus machen, diesen Podcast zu betreiben und einfach hier über irgendwelche Männersachen reden. Und das betrifft halt eben einmal unser Brettspiel-Hobby, aber natürlich auch irgendwelchen anderen Kram, den wir in unserem Leben irgendwie schon erlebt haben.
Die Fickerei.
Ja, Paul Asitoni ist heute unser Sondergast mit der Rocket Beans TV-Kappe unten rechts im Bild. Also das wird sich auch leider nicht ändern. Wir werden es ein bisschen so versuchen, dass wir am Anfang den Brettspielkram machen und dann irgendwann den Bogen schlagen und dann unseren Off-Topic-Krempel dann machen werden. Es gibt ja auch durchaus die Folgen, wo nur über Brettspielkram geredet wird. Aber wir müssen mal gucken, wie sich das irgendwie macht. Also letztlich ist es halt eben einfach nur, um uns selber zu unterhalten und ihr hängt halt eben dann mit an der Nadel. Irgendwie, kann man das so sagen?
Kann man so sagen. Es lässt sich halt schwer planen. Also so Corona-bedingt war es natürlich automatisch mehr off-topic und manchmal schwankte das auch. Ich kann mich an Folgen erinnern, wo wir Brettspielthemen vorbereitet hatten, aber 3 Stunden nur off-topic hatten. Also das ist auch irgendwie immer schlecht planbar, das Ganze.
Ja, das ist halt so, ne? Wir gehen halt wirklich, die meisten Leute denken, vielleicht labern wir, aber wir gehen halt zu 80% wirklich jedes Mal unvorbereitet in die Folge. Und ich habe nicht ein einziges Mal in irgendeiner dieser Folgen bisher einen Plan gehabt, wo die Reise hingeht und war jedes Mal nach der Folge so, dass ich mir dachte, Alter, was ist das jetzt schon wieder passiert hier? Wir planen das halt nicht. So, das kommt halt. Dann erzählt der Stefan eine Geschichte, da fallen mir 3 Geschichten zu ein. Dann bei einer dieser Geschichten fallen Daniel wieder 4 neue ein und dann irgendwie müssen wir den Scheiß halt auch loswerden, weil wenn wir die Kacke dann irgendwie runterstucken und uns denken, boah, nee, das war jetzt zu viel off-topic, das erzähle ich nächste Folge, dann ist das halt, dann passt das gar nicht mehr so in den Flow rein.
Ja, für einige Leute, die zu Hause eine anständige Erziehung genossen haben, ist das halt eben Anfang manchmal ein kleines bisschen drüber. Aber was soll ich sagen, das sind Geschichten aus unserem Leben.
Die Straße hat uns geformt.
Ich sag mal so, aber Leute, wir sind ja auch keine 85 Jahre alt. Irgendwann mal hören auch Geschichten bei uns auf. Wir haben ja nicht unendlich viel erlebt. Irgendwann mal wird es auch weniger und dann müssten wir uns sogar Off-Topic-Folgen wahrscheinlich einfallen lassen. Aber solange uns lustige Geschichten einfallen, die wir irgendwie auch erzählen können, finde ich das eigentlich richtig cool. Und wenn sie dann auch noch zu der Folge passen, warum nicht?
Ja, vor allen Dingen ist es ja auch einfach so, dass wir das ja irgendwie nicht, wir verbiegen uns ja nicht, um irgendwie mit der Brechstange lustig zu sein, sondern es passt ja einfach immer irgendwie genau dann gerade in die Story, die man erzählt, ne? Es ist ja nicht so, dass man sich vor dem Podcast hinsetzt und denkt, boah, heute erzähle ich die Assi-Geschichte mit dem Bagger, so. Das sind so Sachen, das kommt dann, sowas kommt dann halt einfach, ne, im Flow und dann wäre es doch auch kacke, wenn wir uns verbiegen und die zurückhalten.
Ja, die kommt so im Flow, wenn man dann so über 4 Folgen dazu gezwungen wird, es zu erzählen.
Ja, und was ich dazu auch sagen muss, ist, natürlich ihr müsst es halt auch, wenn ich jetzt mal halt über unsere Zuhörer direkt anspreche, ihr müsst es halt mal so sehen. Natürlich habt ihr vielleicht ein, zwei Sachen, die euch nicht gefallen oder aufstoßen. Andere Leute haben andere Sachen, die nicht aufstoßen. Aber im Endeffekt haben wir immer wachsende Zuhörerzahlen. Und dann scheinen wir es ja im Groben und Ganzen ja doch für die Menge zufriedenstellend zu machen, weißt du? Natürlich, irgendwer findet es immer irgendwie nicht cool. So, dem anderen labern wir zu viel über Brettspiele, dem anderen zu wenig. Und natürlich sind wir der Brettspiel-Podcast Meeple-Porn, aber uns hören auch viele Leute, die halt gar keine Boardgames zocken, weil die das hier so lustig finden. Und sowas müsst ihr halt auch bedenken, ne? Wir machen das halt einfach so, wie wir Bock drauf haben, und wo die Reise hingeht, da geht sie hin.
Es sind ja auch nicht wirklich viele, aber ich wollte trotzdem mal ein paar Worte an die Leute einfach nur richten, die halt eben dann die Minderheit irgendwie bilden, weil man versucht das schon allen Leuten irgendwie recht zu machen. Ich kann euch aber auch nur sagen, wenn ihr es nicht schafft, unseren Podcast zu hören, ist das auch überhaupt gar nicht so wild. Ich weiß, wenn man zu Hause ist, dann ist das immer noch was anderes, als wenn man jeden Tag 20 Minuten eine Strecke zur Arbeit fährt und dann von Montag bis Donnerstag sich morgens auf dem Weg zur Arbeit den Podcast reinpfeifen kann oder ihr Nachtdienst habt mit dem Kopfhörer am Hamburger Hafen, dann da Schiffe beladet und euch das reinpfeifen kann oder, wie ich letzte Folge schon angesprochen habe, oben in diesem Kran sitzt und euch den Podcast reinpfeift, dann kann es halt nicht lang genug sein. Aber grundsätzlich, wir wollen natürlich, dass ihr unseren Krempel ja gerne auch verfolgt, aber es gibt tausend Sachen, die sind auf jeden Fall wichtiger als Meeple-Porn-Podcast. Also fühlt euch nicht gezwungen, euch Zeit zu nehmen, die ihr nicht habt, sondern nutzt die Zeit lieber für eure Freunde, eure Familie, irgendwie zum Spielen, und wenn ihr dann mal Zeit habt, dann könnt ihr gerne hier reinhören. Die Sachen sind ja auch alle hochgeladen, die könnt ihr auch nachträglich irgendwann mal hören. Ihr braucht nicht das Gefühl zu haben, irgendwie was zu verpassen, auch wenn ihr natürlich die geilsten Storys hier verpasst.
Ja, ihr müsst vor allem, dann nutzt die Zeit lieber, anstatt bei uns reinzuhören, mal ein bisschen Englisch zu lernen. Dann braucht euch nicht beschweren, dass die meisten Spiele nicht auf Deutsch rauskommen.
und merkt dann erstmal, wie beschissen der Turek eigentlich Englisch spricht.
Ja, ist egal, Alter. Ich verstehe, was von dem Klapptext, der da steht.
Genau. So, okay. Ja, wir haben eigentlich gedacht, dass der Daniel für heute was vorbereitet hat, nachdem der letzten Folge ja gesagt hat, er hätte was vorbereitet, aber er ist wieder nicht fertig geworden. Ich habe aber nicht gesagt,
es ist schon für heute.
Ach so, okay, alles klar. Dann 2022 hat Daniel so was vorbereitet für Folge 100. Wir sind dabei. Wer es noch nicht mitbekommen hat, vielleicht ein eigener Boardgame-Digger-Sache nochmal ganz kurz. Ich habe eine Premiere für einen Sonntag hier auch festgelegt. Und zwar ist das der heutige Tag, wenn ihr am Erscheinungsdatum des Podcasts auf Spotify und Tralala und Hopsasa euch das hier reinpfeifen solltet. Heute Abend um 20.30 Uhr gibt es eine kleine gemeinsame Premiere mit einer großen Ankündigung auf dem Boardgame-Digger-Kanal. Und ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr da alle mal reinhört und irgendwie mit dabei seid und euch mit mir und uns halt eben gemeinsam überraschen lasst. Außerdem haben wir noch einige Specials für Meeple-Porn geplant für die Zukunft. Das braucht allerdings noch ein bisschen Vorbereitungszeit, aber das sind auf jeden Fall auch Sachen, auf die wir uns wirklich sehr, 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 sehr freuen. Das muss aber auch noch gut vorbereitet werden. Das wird episch. Also das wird wirklich
krass. Ich wollte gerade sagen, das wird episch.
Wir müssen uns beeilen, bevor Conny Ducks noch graue Haare kriegt.
Ich habe noch gar kein Video gesehen, der ist immer rasiert immer, oder was?
Nee, der hat schwarze, mittellange Haare. Oben meine ich, auf dem Kopf.
Ich würd sagen, wir verfahren nach Schema F wie?
Fotze.
Stefan. Eigentlich habe ich gedacht, es kommen Freunde, weil du hast doch vorhin darüber geredet, dass wir vier Freunde sind.
Ja, okay. Ja. Schema F wie Freunde haben wir auf jeden Fall heute. Gestern hat irgendjemand ein Thema vorgeschlagen, sorry, ich weiß die Namen auch nicht, was wir heute machen sollen. Und ja, wir machen dieses Thema einfach spontan und ich bin ganz dankbar gewesen. Und die Vorbereitung für diese Folge betrug einfach, war, ich glaube, ein 5-Worte-Satz und alle nur okay, wenn überhaupt einer was geschrieben hat. So haben wir jetzt auf jeden Fall auf heute vorbereitet und wir machen aber erstmal ganz kurz mit unserer Boardgame-Geek-Liste weiter. Leute, ich sag euch, ich bin auch froh.
Nee, erstmal erzählen wir doch, was wir gezockt haben, Digga.
Ach so, ja, machen wir erstmal das kurz.
Alter, ja. Oh, wir haben heftig, uns doch
Schema F. Hey, na ja, Schema F wie Freunde, okay, alles klar. Ja,
wie Freunde, die gerne was zusammen spielen.
Nee, wir können ja heute mal nach Schema F wie verrückt. Und fangen mit der Boardgame-Geek-Liste an und erzählen dann mal, was wir die letzte Woche erlebt haben.
Das wäre natürlich wild.
Ja? Junge, apropos, ey, zu dem F wie verrückt muss ich nur einen kurzen Satz droppen. Ich habe mal Call of Duty gespielt, früher in einem Clan, und wir hießen GWA. Und dann haben wir ein gegnerisches Team haben wir komplett weggewiped. Die waren auch ein kompletter Clan. Und dann wollte der uns in der Lobby, da kann man ja auch mit den anderen reden, mit dem Teamchat gegen das andere Team, kann man ein bisschen flamen. Und der wollte richtig einen raushauen, meint so, hey ihr Affen, was heißt GWA eigentlich? Gays fixen einsam? Es ist Ruhe. Und dann sagt einer von seinen Teammates, Alter, hast du gerade einsam mit A geschrieben? Bapp, auch immer steht da, hat die Lobby verlassen. Alter, noch komm, Alter.
Ja, komm, lass uns mal die Boardgame-Geek-Liste machen. Selçuk, übernimmst du wieder oder was? Cobra, übernehmen
ich bin,
Sie.
Ich bin sowas von unvorbereitet. Ja, Leute, wo waren wir stehen geblieben? Bei 50, glaube ich, oder?
Ja.
Ja. Ja. Ja, das letzte Spiel, was wir hatten, war ja, so viel ich jetzt weiß, ist Race for the Galaxy gewesen. Und jetzt sind wir bei der 50 angelangt und das ist Seven Wonders. Ein sehr beliebtes Drafting-Spiel. Ich glaube, das Drafting-Spiel schlechthin. Oder wie es der Dicker sagen würde, Karten weg, Taker, dem anderen Gebtaker-Mechanismus und so weiter und so fort. Ich habe Seven Wonders nie gespielt, ich habe nur Seven Wonders Duel gespielt, aber das sieht man später noch in der Liste, deshalb würde ich mal weitergeben an euch.
Du Spoiler, Alter!
Oha!
Oha!
Bei mir ist es tatsächlich, Scheiße, ich hab tatsächlich keinen Bock mehr. Genauso wie bei Selçuk. Ich habe Seven Wonders auch nie gespielt, sondern auch nur Duel.
Du hast es schon gespielt, Chris, oder soll ich mich jetzt unbeliebt machen bei den
Leuten? Ich hab's sehr oft schon gespielt.
Ja, okay, dann bist du ein richtiger Fanboy, dann erzähl du erstmal, bevor ich abrasiere.
Ja, also eigentlich, ich muss ehrlich sein, ich kann nichts Negatives über Seven Wonders sagen. Es ist ein klassisches Drafting-Game, wirklich runtergebrochen aufs wirklich reine Draften. Gibt persönlich mehr Spiele, die mir besser gefallen, wie zum Beispiel Bunny Kingdom. Wenn es halt um Draften geht, würde ich halt Bunny Kingdom immer vorziehen. Und gibt halt auch andere Spiele, die viel schöner sind. Aber ja, Seven Wonders, wir bauen halt, was bauen wir uns auf, Alter? Das ist ein Civilization-Game oder so. Wir bauen uns da halt unsere. Es hat kein richtiges Thema. Also, du hast halt verschiedene Sachen, die du taken kannst. Du hast einmal deine Gebäude, die dir was produzieren. Du hast dann einmal irgendwie so einen Sammelmechanismus von, wo du versuchst, verschiedene Sets zu collecten. Ich brauche auch gar nicht großartig drüber reden. Mir hat's Bock gemacht, ich fand's cool. Vor allen Dingen habe ich das mal mitgenommen, da habe ich Berufsschule gehabt, da habe ich überbetriebliche gehabt, wo wir dann immer eine Woche in Münster pennen mussten. Und da haben wir es dann mit dem gesamten Kurs, also immer abends haben wir uns aufs Zimmer gesetzt und ich glaube immer zu 6 oder zu 8 gezockt, ich weiß es gar nicht mehr. Und dafür war es perfekt. Aber ist, glaube ich, bei mir auch schon ausgezogen, weil ich, oder es steht noch irgendwo, ich weiß es gar nicht mehr. Würde ich auf jeden Fall nicht mehr auf den Tisch bringen, aber ich würde es immer mitzocken. Ist okay, ist ganz cool.
Also als Field-Spieler ist es auf jeden Fall schon ein super stumpfes Spiel. Da muss man, glaube ich, als Familienspieler, der gerade anfängt, sich in den Kennerspielbereich reinzutasten, als Neuling dieses Spiel spielen, weil ansonsten ist es einfach nur super öde und super langweilig und im Vergleich zu anderen Drafting-Spielen, wo Drafting halt so ein Zusatzmechanismus ist, ist es einfach ja zu wenig, ne? Also ganz stumpf, du hast deine Karten auf der Hand, nimmst eine, gibst die anderen weiter und diese Karte spielst du kurz in deine Auslage. Es hat nichts Interaktives, dieses Spiel. Jeder bröckelt da so ein bisschen vor sich hin und es ist absolut zum Gähnen, meiner Meinung nach.
Und also ich denke mal auch, dass die Platzierung jetzt nicht durch die, keine Ahnung, 15 Erweiterungen gefüllt ist, sondern die Platzierung hat es sich schon irgendwo geholt mit dem Grundspiel. Gehe ich mir jetzt mal davon aus.
Und ich habe halt gehört, dass die Erweiterungen viel rausreißen sollen, das Game auch anspruchsvoller und so machen würden. Ich würde es gerne mal mit allen Erweiterungen oder mit den meisten zocken, wenn jemand das mal irgendwie auf den Tisch bringt, zum Beispiel beim Digger-Wochenende oder so. Aber ich würde jetzt nicht dahin gehen, um mir nochmal irgendwie alle Erweiterungen zu kaufen, um das auszuprobieren.
Ja, es hat aber trotzdem natürlich eine wichtige Aufgabe gehabt, weil es, wurde auch im Chat gerade schon gesagt, es ist richtigerweise eins der ersten Drafting-Spiele überhaupt gewesen, die dann wieder nochmal so ein bisschen den Grundstein für diesen Mechanismus irgendwie gefestigt haben und auch die Wichtigkeit, die auch heute immer für viele Spiele ja noch übernommen wurde. Ne? Und es wird auch noch weiter viele Drafting-Spiele geben. Den Mechanismus mögen ja viele Leute auch.
Du magst ihn gar nicht, den Mechanismus, oder?
Ja, was heißt gar nicht? Ich habe mich ja einmal darüber abfällig geäußert, weil mich das nervt, weil irgendwie immer zu viel Drafting und keine Ahnung, dann würde ich sagen, Terraforming Mars dann noch als Zusatzregel kann man noch draften. Und ich denke mir, ja komm Leute, Alter, nervt mich mit eurem Drafting nicht.
Also ich meine, das ist keine Zusatzregel, das ist der only way to play Terraforming Mars, aber okay.
Ja. Platz 49, Leute, machen wir mal weiter. Platz 49 ja. Sind wir bei Android Netrunner. Ist ja, glaube ich, ein Zwei-Personen-Spiel.
Ja.
Ja.
Spielt in diesem Netrunner-Universum, ist auch sehr beliebt. Da wurden ja auch die Erweiterungen eine Zeit lang überall richtig fett rausgeschrotet. Gibt es ja auch gefühlt, glaube ich, 100 Packs oder sowas, die man da zusammen collecten kann. Und am Ende hat man dann ein Spiel im Wert von knapp 500 Euro oder sowas.
Wurde aber eingestellt letztes Jahr.
Ja. Deswegen wurden die ja rausgeschrotet am Ende noch. Ne? Habt ihr es gezockt? Ich habe es nicht gezockt auf jeden Fall.
Doch, ich hab's rauf und runter gezockt mit Beate. Ich glaube tatsächlich fast alles davon da. Kann sein, dass ein paar kleinere Packs fehlen, aber ansonsten glaube ich fast alles. Und ich finde das Spiel immer noch geil. War jetzt leider schon länger nicht mehr auf dem Tisch, aber ich finde es thematisch super und mit den verschiedenen Fraktionen, die man da hat und die unterschiedlichen Spielweisen. Ne? Der eine ist der Hacker, der andere ist der Konzern und man versucht als Hacker halt die Firewalls von dem Konzern zu durchbrechen und seine Programme da zu installieren und ne, als Konzern muss man das halt verhindern und jeder hat so seine ganz eigenen Karten, Möglichkeiten, Mechanismen, das halt zu machen und ich, wie gesagt, ist für mich immer noch eins der besten Zwei-Personen-Spiele.
Ich muss noch ganz kurz, wo du gerade Beate wieder angesprochen hast, bin ich auch gefragt worden hier, ob es Beate denn auch wirklich gibt. Weil über Beate sprechen wir halt häufig, die ist ja auch so dein als Lebensgefährtin so deine regelmäßige Spielpartnerin und man hat die quasi ja noch nie gesehen, obwohl du ja seit Anbeginn der Zeit auf dem Boardgame-Digger-Kanal schon mit rumhantierst so und da wurde ich halt eben gefragt, ob das dann jetzt so eine Sache ist wie bei einem anderen YouTuber, wo man auch quasi die Freundin quasi nie sieht, ob Beate halt eben wirklich existiert oder ob die eher so, ich weiß nicht, so wie bei den Goonies, sag ich jetzt mal, da sitzt Slotlip Chunk ja auch unten quasi im Keller und so Schokolade.
Nee, das ist wie bei Big Bang Theory mit Howard und seiner Mutter. Die hört man immer nur aus dem Hintergrund rufen, aber man wird sie nie sehen.
Also wer Beate mal live sehen will, der kann Daniel einfach mal auf das Spiel oder so scouten, der ist immer mit Beate unterwegs, deswegen.
Ja. Genau, korrekt. So sieht's also nämlich aus. Ihr habt sie ja schon gesehen, ihr wisst ja, dass sie existiert. Also von daher, sie guckt wahrscheinlich jetzt auch zu und wird sich das genau gemerkt haben, was Stefan gerade gesagt hat.
Und außerdem bin ich auch gefragt worden, ob mal eine Top-Liste von Beate kommt, weil die ja immer deinen ganzen Krempel mit dir mitzocken muss, Daniel. Und die ja auch manchmal keinen Bock hat, aber da muss es ja auch irgendwelche Spiele geben.
Das ist eine super Idee. Das könnte
Top-10-Spiele, wo nervt mich Daniel am meisten, wenn das mit mir spielen will?
Weil es gibt ja einige Spiele, die baust du auf dem Tisch ja auf und die stehen dann tagelang dann da und die nachher so, nein, ich möchte heute nicht spielen, bis sie dann gezwungen wurde. Das gleiche übrigens, Chris, können wir Carina ja auch mal machen, ne? Die hat ja mittlerweile auch schon viele Spiele gespielt.
Ja, hat sie.
Ja, siehst du?
Ja. Sorry, ich wollte. Beate muss ja auch noch die Trink-Challenge machen. Vielleicht könnte man das kombinieren. Die steht ja auch noch aus.
Ja, ich will mal kurz, warte mal kurz. Ich habe hier einen Jägermeister stehen übrigens, weil heute 30. Folge ist, Leute.
Ganz blöde Frage, Daniel. Hast du den Leuten eigentlich schon gesagt, dass du einen YouTube-Kanal hast?
Nein.
Echt nicht? Ich habe deinen YouTube-Kanal letztens gefunden. Du hast dich ja einfach mal entblößt, hast einfach die Brille abgenommen, Kontaktlinsen reingemacht und hier auf den Tisch. Kennt ihr den YouTube-Kanal schon?
Was? Jetzt bin ich gespannt.
Also einfach mal kurz bei YouTube reingehen. Machen wir ja auch mal ein bisschen Schleichwerbung für den Kollegen. Auf den Tisch ist Daniels YouTube-Kanal. Also ihr könnt gleich mal reinschauen. Ja, da seht ihr ihn sofort, ohne Brille.
Aber kein Scheiß.
Gucken wir mal.
Also bei mir wird nur direkt vorgeschlagen, auf dem Tisch liegen Joints.
Ja, Stefan, das sagt alles aus bei dem Algorithmus.
Auf den Tisch.
Wohl, das erscheint bei mir auch.
Ja. Oh, oder auf dem Tisch liegen schneeweiße Lines.
Das ist der YouTube-Kanal von André. Das ist aber ein sehr, sehr netter, sehr, sehr netter Dude. Und der ist mindestens genauso attraktiv wie Daniel. Zack, abonniere ich direkt mal. Kommt, Leute, abonniert euch. Da fragt er sich, warum auf einmal auf einen Schlag direkt 100 Leute seinen Kanal abonniert haben.
Hat schon fünfmal so viele
Leute.
Abos
gönnt, wie gönnt.
Hat schon 5,2 mal so viele Abos wie der Dekli.
Hat Dekli eigentlich mittlerweile seine 100 Abos geknackt, oder?
Ich guck mal. Wenn nicht, machen wir es jetzt mit ihm zusammen.
Fehlt nur noch, dass Fabian selber...
Dann wundert er sich morgen, Alter, warum er auf einmal 1000 Abos hat.
Fehlt nur, nee, 95. Fehlt nur noch, dass Fabian selber einen YouTube-Kanal macht.
Der heißt der Postbote.
Auf jeden Fall machen wir weiter mit der Boardgame-Geek-Liste. Habt ihr noch was hinzuzufügen,
hat
was der Daniel noch gesagt hat?
Ja, ich möchte auch keiner Netrunner reden. Gezockt, hallo?
Gezeugt?
Achso, sorry, aber ja, mein Netrunner noch.
Chris hat einen Netrunner gezeugt.
Ja, also ich muss sagen, dass Netrunner auch eins der besten Kartenspiele ist, die es gibt, meiner Meinung nach, vor allem im LCG-Bereich. Es ist einfach perfekt umgesetzt, wie halt dieses asymmetrisch, war ja nicht asynchron. Das asymmetrische Gameplay, Alter. Dass der eine halt wirklich da seine Agendas verteidigt und der Hacker da irgendwie sich ins System einhacken will und dass sich jeder Konzern und jeder Hacker wirklich komplett anders zockt. Ich finde das so geil, das ist so ein geiles Geblöffe, das ist wie so ein Hütchenspiel. Du hast da deine drei, vier Linien vor dir liegen mit verschiedenen Programmen und es können Fallen darunter liegen oder es können nicht und das ist halt so wie so ein Hütchenspiel, ohne Scheiß. Und ich habe auch ein riesiges Set gehabt mit allem Zip und Zap, hab's aber abgegeben unter einer Bedingung, weil das ist ein Spiel, welches wirklich nur gespielt werden kann, wenn man einen Gegner auf Augenhöhe hat. Ne? Wenn man jetzt mal Magic und so spielt oder was weiß ich, Final Fantasy, TCG und so, das sind halt Zwei-Personen-Kartenspiele, da kannst du jemandem die Regeln erklären, drückst jedem ein Deck in die Hand und dann geht's los. Aber ich habe das Gefühl bei Netrunner, wenn du da schon so deine 10 Runden gezockt hast und dann zockst du dagegen einen Anfänger, hat einfach keine Chance. Ja, du brauchst einen, der auf Augenhöhe ist.
Definitiv ein Vorteil, ja. Ja, eine Sache vielleicht noch dazu, ich hatte das ja, wir hatten ja bei Stefan vor einiger Zeit ein Video gemacht, da habe ich das Spiel ja auch erwähnt und da hatten wir ja auch drüber gesprochen, dass die Lizenz dafür ja ausgelaufen ist und dann hatte mir jemand einen Link geschickt und zwar wird das ganze Projekt so von Fans halt fortgeführt und da gibt es eine Seite, wo man sich dazu informieren kann, die organisieren auch weiterhin die Turniere, wo das gespielt wird und die veröffentlichen sogar weiterhin Packs für Netrunner und Karten. Und ich weiß den Link jetzt gerade nicht auswendig, aber wer da irgendwie Interesse hat oder so, ich habe das auf jeden Fall irgendwo gespeichert, dann schreibt mir und dann schicke ich euch das gerne.
Der Roy, der hat sogar, glaube ich, es waren zwei, der hat sogar zwei German Opens gewonnen von Netrunner. Also echt? Der Roy, der war da auch mal richtig im Ausrasten im Game. Aber der rastet ja in allen Spielen aus. Ist quasi das männliche Gegenstück zu Julia.
Stefan, hast du es gezockt?
Nee, ich hab's nicht gezockt, ich habe auch nur so daneben gesessen. Was ich fand's schon ein bisschen geil, als Daniel das vorgestellt hat, mich auch so ein kleines bisschen so ein kleines Lusttröpfchen habe ich da bekommen auch, weil das ja eigentlich auch so im Shadowrun-Universum spielt und ich finde das Shadowrun-Universum halt eben auch richtig geil mit dieser Matrix und so. Ich habe super viele Romane gelesen und hat mich einfach thematisch derbe angemacht, muss ich schon sagen.
Ja, sollten wir dann mal zocken.
Ja. Also, bevor wir zu Platz 48 kommen, muss ich gleich mal zwei Worte hier filtern. Das ist einmal Hütchenspiel und einmal Lusttropfen. da fällt mir gerade so eine kleine Story ein. Wir waren mal in Frankfurt unterwegs mit den Jungs und am Abend ist man dann irgendwo in so einer ganz, ganz komischen Ecke gelandet. Da waren ganz, ganz komische Lichter. Und ich stand mit meinem Cousin, der ist selber jetzt Offenbacher, war früher eben direkt aus Frankfurt. Und wir standen da rum und haben auf andere Kumpels gewartet, die beschäftigt waren, ne? Und da war dann so eine kleine Meute von Leuten, die waren eben so im Halbkreis gestanden, um einen Typen herum. Und der Typ hat Hütchenspiele gemacht, ne? Und das war, keine Ahnung, morgens um 2:30 oder so oder 2:30. Und die kennt man. Also es sind immer irgendwelche, keine Ahnung, Rumänen, Bulgaren, Albaner oder was auch immer. Ist ja egal. Auf jeden Fall sind die aber sehr organisiert in solchen Sachen. Also das heißt, wenn man da hingeht und sich da dazustellt, sind da meistens, keine Ahnung, 6 Leute um den herum. Einer macht das Hütchenspiel. Und von den 6 sind aber 5 oder 6, je nachdem, wie viele dabei sind, sind aber Statisten. Die sind Teil dieser Gang. Ich aber an dem Tag relativ gut dabei, habe zu meinem Cousin eben gesagt, ey, pass mal auf, ich laufe mal kurz rüber und guck mir das Spiel mal an, mir ist langweilig. Er sagt, ja, okay, komm, geh rüber. er ist auf der anderen Seite gestanden und ich bin dann rübergelaufen und habe einfach mal so ein bisschen geschaut und sehe eben, wie der Typ sein Spielchen macht, ne? Und sehe einfach jede Kugel, ne? Und dann habe ich nur so ganz komisch so ein bisschen so so gemacht, ne? Und dann sagt er, hey Kollege, hast du Geld? Und dann sage ich so, nee, ich habe kein Geld. Sagt er, ja komm, 50 Euro. Sag ich, nee, ich habe kein Geld. Und dann sagt er, ja komm, mach mal 50 Euro. Kannst du einmal spielen? Sag ich, Digga, ich habe kein Geld. Okay, komm, mach mal kostenlos. Ja, wie kostenlos? Ja, du darfst einmal, ich mache einmal Hütchen spielen, du darfst kostenlos raten. Wenn du gewinnst, kriegst du von mir 50 Euro. Ich so, okay. Ja, okay, mach mal.
Ich habe natürlich voll beschwipst, ne?
Okay, der Typ macht sein Spielchen. Sagt er zu mir, wo ist der Ball? Sag ich so, Mitte. Der macht so die Mitte auf, Ball ist drunter. Guckt mich so an, alle glotzen mich an. Ich sag so, ja, wo sind meine 50 Euro? Hast du Geld gegeben? Sag ich, nein, du hast gesagt, du willst mir 50 Euro so geben. Ich habe dich gefragt, ob du Geld gegeben hast. Und ich dann, in dem Moment, musst du dir vorstellen, genau in dem Moment, wo ich meine Arm hebe und losfluchen will, kriege ich auf meine Schulter so eine Pranke und müsst ihr euch vorstellen, mein Cousin ist nochmal so ein paar Zentimeter größer als ich, aber es ist so ein richtiger Bär, ne? Packt mich so von hinten und sagt, komm mal kurz mit. Und ich so, ey, warte mal kurz, Alter, der so, halt die Fresse, komm einfach mit. Dann schleppt er mich so nach hinten und wir stehen so da, sag ich so, Alter, der Wichser, der schuldet mir noch 50 Euro. Ich bin ja natürlich voll drauf, ne? Und dann sag ich so, der Wichser schuldet mir noch 50 Euro. Sagt er, Digga, bist du eigentlich behindert, Alter? Was legst du dich mit dem an? Ich habe das gerade von dir gesehen, Alter. Was war das für eine Körpersprache? Ich bin deswegen rübergekommen, ne? Dann sage ich so, ja, was willst du jetzt von mir? Der so, Junge, die nehmen dich auseinander. Und ich so, wer nimmt mich auseinander? In dem Moment, Leute, ihr müsst euch vorstellen, in diesem Moment sehe ich nur, ich drehe mich um und ich sehe nur, wie ein Typ dort, irgend so ein Typ, gepackt wird mit zwei anderen Typen, also so in der Mitte, so von beiden Seiten gepackt wird, hochgehoben wird, um die Ecke gebracht wird und die beiden Typen kommen allein wieder zurück. Eiskalt. Und dann sage ich so, okay, ich bin raus. Also hätte ich da in dem Moment Herz gemacht, Alter, hätten mich da einfach mal die Typen auseinandergenommen.
Ja,
und,
definitiv.
Deswegen, egal, wann ihr irgendwelche Hütchenspiele seht oder sowas, stellt euch da nie dazu und lasst euch niemals abzocken. Weil ich sage euch nur eins, die Masche von denen ist wirklich so, die lassen dich gewinnen, die lassen dich nochmal gewinnen und irgendwann mal, wenn du dann genug gewonnen hast, denkst du eigentlich, du kannst aussteigen, aber es gibt kein Aussteigen mehr, weil sie dich danach auseinandernehmen. Also dann nehmen sie dir sozusagen das Geld weg, was sie dir gegeben haben, plus dem Geld, was du in der Tasche hast.
Und wo war jetzt der Lusttropfen in der Geschichte?
Dass wir uns in einem Milieu befunden haben, wo Lusttropfen gerne mal verteilt werden.
Hast du einen Lusttropfen verteilt, Selçuk?
Nein, habe ich nicht an diesem Abend. Ich muss dir aber ehrlich sagen, ein Kumpel von mir ist dann rausgekommen und der ist nach 2 Stunden rausgekommen und dann haben wir zu ihm gesagt, Alter, Digga, wo warst du, Mann? Sagt er, Alter, du kennst die Taktik nicht. Du musst immer direkt, wenn du reinkommst, die erste Türe nehmen. Da ist immer die hässlichste Bratze drin. Und die will nicht mehr als 15 Euro und du kannst so lang, wie du willst.
Aber jetzt kann ich da noch mal kurz einhaken und eine kleine Geschichte.
Nein. Oh nein, ich wollte auf Brettspiele hören, Stefan. Nun beschweren sie sich wieder.
Ich Platz 48, Anachrony. Also,
wir waren Karneval feiern in Köln. Sind quasi so als Lotto King Karl, so als Lude unterwegs gewesen. Fette Fubu, Bomberjacke, keine Ahnung, Fukuhila-Perücke, alles drum und dran. Bin ich übrigens abends noch bei Schmidt und Pocher im ARD gelandet. Das gibt's übrigens auch noch tatsächlich zu sehen auf YouTube bei Schmidt und Pocher. Oliver Pocher war da unterwegs als Lukas Podolski. Und wir sind halt eben vollkommen weggeschmürgelt da mitten im Fernsehen dann da in diesem Beitrag gelandet. Egal, alles gut. Wir irgendwann komplett zugehagelt, sind wir nach Düsseldorf dann abends noch gefahren, nachdem in Köln irgendwie nichts mehr geht, weil von meinem besten Kumpel, der Fube, ist dabei gewesen und der Hanjo dabei gewesen. Das ist der aus der letzten Folge oder vorletzte Folge mit dem Caravan dreimal da, mit dem Umzugswagen dreimal diese Markise gerammt hatte. Wir dann dahin, vollkommen weggeschmürgelt und irgendwann, der Fube kommt ursprünglich aus Düsseldorf und Hanjo ist da zugezogen und sagte irgendwann, hey, gibt's hier nicht auch sowas wie eine Rotlichtmeile? Ich sag, keine Ahnung, komm nicht von hier. Und der Fube sagt, ja klar. dann lass doch da jetzt mal hinfahren. Keine Ahnung, er hatte irgendwie voll Bock, einen zu verpoolen, weiß ich nicht. War aber schon sowas von drauf.
Verpoolen, Alter, das ist ein Wort.
Er wollte auf jeden Fall einen verpoolen, ist auf jeden Fall komplett weggeschmürgelt gewesen. Wir dann da irgendwo dahin gefahren, weiß ich nicht. Alter, es hat in Strömen geregnet. Meine Jacke, meine Fubo-Bomber-Jacke war so durchgenässt einfach nur. Und dann ging es in so einen Hinterhof rein. Ich habe das zu dem Zeitpunkt auch noch nie gesehen. Und dann hast halt überall in diesem Hinterhof, also Man Only, hast halt so Fenster mit so Nummern dran, ne, so wie so ein Block einfach. Und du stehst in diesem Hof und guckst da hoch und hinter jedem Fenster mit so einer Nummer räkelt sich da nackt irgendeiner, die da, wo du halt eben rein, die du quasi da besuchen kannst. Und
reingehen war schon richtig.
Ja, ja, die du da besuchen kannst. Und du musst ja dann quasi diese Nummer merken, dann gehst du quasi da rein und dann suchst du diese Nummer, die von außen gesehen hast, und kannst da klopfen und dann da mit der was vereinbaren, weiß ich nicht. Hanjo dann auf jeden Fall gesagt, alles klar, Digga, ich gehe jetzt da rein, steht da, kann sich die ganze Zeit, weil er nur noch am Schielen ist, also da nicht einigen auf irgendeine. Fjub und ich schon, Alter, Hanjo, hau rein, Alter, gar keinen Bock, ne? Er dann sich irgendwann ausgesucht, da irgendeine Zahl, keine Ahnung, reingegangen. Fjub und ich draußen stehen geblieben, sind um die Ecke gegangen, haben am Kio noch Bier geholt, haben uns in einer Bierchen weggetrötet die ganze Zeit, und Hanjo kam und kam und kam und kam auf jeden Fall nicht zurück und kam nicht zurück, und wir haben uns wieder noch ein Bier reingespült und noch ein Bier. Irgendwann geht die Tür auf, kommt der total verstört, da wieder in diesen Hof reingetaumelt. Ich sag, Digga, was ist los? Er sagt nur, ihr glaubt es nicht, ich bin rein und hatte sofort die Nummer vergessen. Ich sag, ja, und dann hab ich überall geklopft und hab diese Alte gesucht, die ich draußen gesehen habe. Das heißt, total Latten an jede Tür quasi dran geklopft, geguckt quasi, wenn er aufgemacht hat. Ich sag, und? Da, ich hab die nicht gefunden. Auf einmal, und dann bin ich mitgenommen worden. Ich sag, wieso das? Ja, er ist wohl irgendwie angesprochen worden von einem dieser Aufpasser da, was er denn da wohl machen würde. Und dann ging wohl irgendwie eine Tür auf und er wurde dann halt eben von, ich nenne sie heute noch die schwarze Perle von Düsseldorf, von so einer ebenholzfarbenen Frau dann wohl ins Kämmerchen quasi reingezogen, musste dann 50 Euro bezahlen, war aber komplett auf Koka, weiß ich nicht, nur Mikropenis, hat dann da irgendwie nichts, hat dann da nichts abgeliefert, musste, aber er wollte irgendwie unbedingt, musste dann nochmal einen Fuffi nochmal extra bezahlen, wurde dann irgendwie rausgebissen und dann kam der raus und sagte, Alter, ich muss mir die Hände waschen, ich muss mir die Hände waschen. Ich sag, Alter, also, ich sag, was geht denn ab und so. Ey, dann ist er bestimmt voll drauf in jeden Laden rein und sich immer wieder die Hände zu waschen an dem Abend, bis dann irgendwann rauskam, er hat halt einen Hänger bekommen und wollte sich irgendwie wieder aufgeilen und fing dann an, die schwarze Perle von Düsseldorf dann wohl irgendwie heftig wegzufingern in diese...
Oh, Stefan, Alter, wir sind ein scheiß Brettspiel-Podcast, Alter.
Keine Ahnung, so, wo für 30 Euro jeder rein kann, hat er dann auch seine Finger da reingesteckt.
Platz 48.
Daniel, okay, jetzt kann ich locker schon mal mindestens 5 Minuten wegpiepen.
Ja, Daniel, du weißt, auf jeden Fall ein bisschen Schneiderarbeit machen.
Also ich fand so von der Art und Weise, finde ich, passt es auch super zu unserer Platz 48 Anachrony. Da seid ja, ihr auch alle richtig,
zwischen,
richtig scharf drauf Net gewesen. Und
Anachrony. Also spätestens jetzt haben wir auf jeden Fall viele weibliche Zuhörer verloren.
Ja, ja, Leute, ich hab das Spiel auf jeden Fall nicht gespielt. Ihr dürft warten.
Anachrony?
Was, ja, du hast Anachrony?
Ja. Ja.
Anachrony ist auf jeden Fall einer meiner Worker Placement Games. Habe ich mit der Erweiterung hier, bin auch im Kickstarter drin gewesen. Würde ich auch jedes Mal zocken, wenn einer Bock hat. Einziger Nachteil ist, mit Aufbau, Abbau und Zocken dauert das halt schon seine 4 Stündchen, denke ich mal, ne? Aber es ist ein Mördergame. Also Anachrony kann ich jedem, der noch nicht so eine große Sammlung hat, würde ich schon sagen, das ist auf jeden Fall einer der Must-Have-Titel in jeder Sammlung.
Definitiv, aber 4 Stunden?
Ja, mit Aufbau und so, wenn das zu 4 zockst, Digga? Nee. Mit Aufbau, Abbau, Regeln erklären?
Ja. Nur wenn du Leute dabei hast, die es noch nicht kennen, vielleicht.
Ja, ja, das, ja, ja, dann, ja, okay, sonst 3.
Ja, aber auf jeden Fall hast du recht, absolut mega geiles Spiel, habe ich auch in der Sammlung auch schon ganz oft gespielt und ja, wie gesagt, ich find's auch klasse. Die Mechs und das Thema und ja, grandios.
Also es gibt auf jeden Fall auch so eine Essential Edition dazu mittlerweile. Das ist so eine abgespeckte Retail-Version. Da fehlt der Solo-Modus beispielsweise. Und ihr habt die Miniaturen nicht dabei, die ja sowieso in dem Exosuit Commander Pack kommen. Ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, auf jeden Fall immer dieses Exosuit Commander Pack zu nehmen. Ich weiß auch nicht, ja. Es kann sein, dass in der Essential Edition auch die beiden Erweiterungen tatsächlich fehlen. Oder eigentlich sind es ja drei zusätzliche Erweiterungen, die im normalen Grundspiel mitkommen. Das sind einmal diese experimentelle Erweiterung, wo man den Einschlag nach vorne und nach hinten verschieben kann, wo man zwei gegen zwei in Teams so ein bisschen gegeneinander arbeitet, zwei gute, zwei böse Fraktionen. Die andere Erweiterung, das ist die, mit der wir eigentlich meistens spielen, ne, Daniel, eigentlich immer, ist die Adventure-Modul-Erweiterung, ja. Wo man noch so ein kleines bisschen Push-Your-Luck-mäßig da rumdiscovern kann, indem man seinen ja. Mech halt eben auf so Abenteuer schickt. Ne? Das ist natürlich alles höchst mechanisch, aber es sieht super nett aus und ich finde, ja. Es ist halt eben auch einfach stimmig zu dem Szenario, was da halt eben drumherum gestrickt wird. Die Erde ist verseucht worden, untergegangen. Die letzten überlebenden Menschen haben sich auf so verschiedene Habitate zurückgezogen. Einer leben auf dem Meer, haben so eine Stadt auf dem Meer gebaut, die auf, da so durch die Gegend fährt. Einige auf der Luft, einige unter der Erde. Ja, und wir müssen dann Arbeiter immer bereitstellen in so Mechs, weil nur mit Mechs kann man die Planetenoberfläche betreten, um dann da Ressourcen abzusammeln oder neue Arbeiter zu rekrutieren und machen und so Zeug zu erfinden. Ihr könnt euch aber dann auch, indem ihr Gebäude baut, in eurer Basis selber eine geile Engine irgendwie aufbauen, wo ihr eure Arbeiter einsetzt, dass ihr quasi so gut wie gar nicht mehr nach oben an die Oberfläche müsst, wenn es sich nicht vermeiden lässt. Und es kommt halt so ein riesiger Komet, der droht halt eben in 4-5 Runden die Erde zu zerstören. Und bis dahin müssen wir halt eben unser Volk evakuieren am besten. So, das ist mega geil.
Hast du schon erzählt, dass man in der Zeit zurückreisen kann?
Ja, und Zeitreisen wurde erfunden. Man kann quasi aus der Zukunft sich immer Ressourcen bestellen am Anfang der Runde. Ja. Man muss sie dann aber natürlich in der Zukunft tatsächlich auch wieder zurückliefern. Sonst gibt's so Anomalien, die dann euch Bauplätze versperren und so pervers.
Ich meine, wir labern zwar immer viel von Deluxe und so, aber meiner Meinung nach eins der Spiele, wo die Miniaturen wirklich ein Must-Have sind. Weil
absolut.
Sonst, das ist wirklich ein Ding, da muss man die Miniaturen
absolut,
haben.
Absolut, klar.
Was ich nicht verstehe, also Leute, falls ihr das kauft und falls ihr es gebraucht kauft oder neu, ihr müsst aufpassen, weil bis vor kurzem gab es wirklich nur Anachrony und das Exosuit Commander Pack. So, jetzt sind in den neuen Auflagen mit der Essential zusammen, sind in dem Exosuit Commander Pack nicht mehr die Miniaturen drin, sondern die kann man nochmal extra kaufen. Das heißt, ab jetzt gibt's drei Boxen zu kaufen. Und die Miniaturen sind in so einem Karton drin, wo vorne so eine durchsichtige Plastikscheibe drin ist, wo man dann die Miniaturen auch direkt sehen kann. Na, also das ist, ich weiß nicht, ob sie jetzt auch viel mehr kostet wie früher. Fakt ist, in dem alten Exosuit Commander Pack waren die Miniaturen alle drin.
Ja, aber es ist halt definitiv so, dass es gerade bei Anachrony einfach so thematisch so perfekt passt mit den Miniaturen. Klar, ist das spielmechanisch, ist das natürlich im Grunde Quatsch, braucht kein Mensch.
Übersicht.
Aber Übersicht. Aber weil ich halt, weil der Planet halt so verseucht ist und ich meine Arbeiter nur halt in Schutzanzügen auf die Erde schicken kann, ist es halt einfach geil, wenn ich die wirklich in den Mechs ausrüste und dann auf die Aktionsfelder dann stelle, ne? Weil ich habe ja die Aktionsfelder auf der Erde, die alle nutzen können, und ich habe halt meine eigenen Aktionsfelder, meine Engine bei mir auf dem Board, wo ich die Arbeiter auch einsetzen kann, ohne die Mechs halt. Aber es ist einfach thematisch so, passt das so perfekt rein mit den Dingern.
Ja. Mörderteil, Alter. Also ja. Seldschuk musst du unbedingt mal wegbrettern, das Ding.
Auf jeden Fall.
Also was mich so ein bisschen stört an dem Spiel, jetzt ohne das Spiel jetzt irgendwie anzugreifen, ist, dass es wirklich regelrecht so ist, als wenn du einen fetten Kickstarter backst. Ne? Also vom Space her, was du da alles an Regal
hergibst, ist schon Tablespace.
Heftig. Ja.
Nee, ja, Digga, das ist wirklich nur eine normale Kiste. Es ist, die vielleicht ein bisschen länger quasi ist, und dann noch dieses dünne Commander Pack, also finde ich nicht, und du kriegst da ein richtig gutes Game einfach für, also, aber ja, es aber kommt
ja. Er meint auch aufgebaut auf dem Tisch, den Platz.
Ah, ein Riesending, also auch wenn es aufgebaut ist, ist es Riesending.
Und wie zieht ihr da die, welcher Verlag ist es?
Mindcash,
ne? Und sind ja die Tricerium-Macher.
Genau.
Ja. Viele vergleichen ja die Spiele so ein bisschen miteinander, weil es eben vom gleichen Verlag kommt, weil es beides Worker-Placement-Spiele sind. Seht ihr da irgendwelche Parallelen?
Ich sehe keine Parallelen. Ich kann nur so sagen, da werde ich auch immer für angefeindet. Ich finde, also mir hat Trikieren überhaupt nicht gefallen und ich würde es auch nie wieder spielen, wobei ich Anachrony grandios finde.
Also die einzige Basis ist natürlich, dass du im Kern einen Worker-Placement-Mechanismus hast. Ne? Bei Trikerion schickst du deine Leute halt in die Stadt, um Aktionen zu machen. Und bei Anachrony hast du auch deine Aktionen auf der Erde oder so, die ihr dann halt auslösen kannst. Aber ansonsten ist da eigentlich nichts. Also die haben alle ihre individuellen Mechanismen, ob es bei Trikerion die Aufführungen sind, wie du halt die Zaubertricks aufführst oder bei Anachrony dann halt dieser Zeitreisemechanismus oder diese Unterscheidung nochmal, dass du da dein eigenes Board hast mit deinen eigenen Aktionen und dir über die Gebäude noch zusätzlich da Sachen freischalten kannst. Also
Cerebria ja. Kommt ja auch noch aus der Reihe, das auch wieder komplett anders läuft. Also wir sind hier nicht bei der Uwe Rosenberg Collection, wo alles sich wie der gleiche Schmarrn anführt, sondern bei Mindclash ist wirklich alles, hat alles seine Daseinsberechtigung, dass man sich alles davon auch ins Regal stellen sollte. Ich bin mal auf Perseverance gespannt, was er jetzt demnächst, ich glaube am 7. startet.
7.
startet es auf Kickstarter. Was das kann, ist ja eigentlich auch so ein Pflichtkauf, ne?
Apropos Verlage, bei Verlag X gab es ja schon wieder so einen Skandal bei uns von der Gruppe, ne?
Du hast keine Ahnung, welcher Verlag X.
Habe ich nichts von mitbekommen.
Ja, irgendwer hatte doch mal wieder eine neue Konfrontation mit dem Schwerkraftverlag. und ein Freund von mir hatte dann so ein gutes Beispiel. Und er hat nur gesagt, wir sollten ab jetzt, wenn wir über Spiele reden, sollten wir jedem Spiel eine Zahl von 1 bis 10 geben, so wie bei Boardgame Geek. Und er sagte, jedes Spiel sollte schon mal plus 1 kriegen, weil es nicht von Schwerkraftverlag ist. Ich finde das ein gutes Wertungssystem.
Ja, Leute, dann machen wir weiter. Eigentlich ein Spiel, was jetzt schon öfters auch schon besprochen wurde, im Negativen wie auch im Positiven, Robinson Crusoe. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt noch groß was dazu sagen wollen, ist eigentlich durchgelutscht.
Viel zu niedrig geratet, kann man da an dieser Stelle nur sagen.
Ist okay, das Game.
Also du meinst mit niedrig gehst du von der Zahl aus. Also,
ja, es müsste höher geratet sein.
Es müsste höher, also es müsste in den Tausenderbereichen sein, meinst du? Ja,
das finde ich auch. Ich glaube, eins der Hauptprobleme bei dem Ding ist, dass ich glaube, wenn du es wirklich right aus der Box heraus spielen willst, ist es mit der Anleitung alleine ein bisschen schwer. Da braucht man halt schon Stefans Video oder so, um sich das ein bisschen besser verbildlichen zu können, weil viele Leute haben damit Probleme, das einfach so loszuzocken.
Ja gut, dann machen wir weiter, oder? Also
ja.
Dann gehen wir weiter auf Marco Polo. Wie heißt denn das Spiel nochmal komplett?
Die Reise des Marco Polos oder so?
Nee. Ich sag,
auf
jeder
den Spuren von Marco Polo.
Auf den Spuren von Marco Polo, genau.
Markus Mäusel ausgetickt, weil wir das nicht wissen. Diese scheiß Kackplagen, die wissen auch gar nichts.
Oder so wie Stefan sagen würde, Te Voyages auf Marco Polo. ich finde, es ist ein geiles Spiel. Ich habe mir sogar letztens noch überlegt gehabt, ob ich eventuell auch umsteigen soll auf die Marco Polo 2. Aber irgendwie habe ich keinen Bock drauf. Keine Ahnung warum, aber ich habe keinen Bock drauf. Die Erweiterung davon habe ich Stefan innerhalb von kürzester Zeit rüber verfrachtet, weil ich keinen Bock drauf hatte. Stefan ist ja total begeistert von der Erweiterung gewesen.
Ich fand die auch richtig geil, ey. Die fand ich richtig gut.
Wird auch immer noch hier regelmäßig gespielt. Ich hatte schon wieder vergessen.
Venedig oder so war das, ne?
Die Gefährten des Marco Polo,
ja. Genau, in Venedig war das. Die Venedig gerade.
Mega gut, also war schon. Also
ich finde das Spiel zu viert eigentlich gut. Tippitoppi.
Also sagen wir es so, hätte ich Marco Polo 1, würde ich auch nicht umsteigen auf 2. Einfach nur, weil sie sich dafür doch zu ähnlich sind. Wenn man aber keins von beiden hat und sich eins kaufen würde, würde ich schon eher zu 2 tendieren. Ich habe mir auch direkt die 2 gekauft, weil ich 1 jetzt auch schon mehrfach gespielt habe. Ich finde 2 ein bisschen frischer, aber ich finde beide gleich geil. Also ne, okay. 2 sollte man sich nur holen, wenn man 1 nicht hat. Man braucht auf jeden Fall nicht beide, außer der Markus Mäuse.
Ja, 2 habe ich auch noch nicht gespielt. 1 habe ich natürlich auch hier, finde ich auch genial. Und ja, viel mehr braucht man noch nicht mehr sozusagen.
Super geiler
Dice Placer. Heißt der jetzt eigentlich Markus Polo oder heißt der Marco Mäusel?
Der hat Antrag gestellt auf Umnennung, aber wird nicht stattgegeben.
Okay. Nicht stattgegeben.
Ja, dann sind wir eigentlich damit durch. Ne? Also ich glaube, jeder von unseren Zuschauern hat Marco Polo schon mal gespielt. Ist ein Dice Placer. Du reist mit deinen Würfeln Charakter sozusagen über eine Karte, kannst dort so, wie nennt man die Gebäude gleich nochmal, diese Handels...
Handelshäuser auswerfen.
Handelshäuser, was weiß ich,
auf Handelsposten. Gut
kannst du die platzieren. Handelsposten, genau. Kannst du dort eben platzieren und kannst da eben überall verschiedene Loots rausholen. Kannst Würfel manipulieren und hast ganz, ganz, also was für was das Spiel eben ganz krass bekannt ist, ist eben, dass sich die Charaktere extrem asynchron spielen. So richtig asynchron. Also es ist eines der asymmetrischen Spiele, die es so, glaube ich, von den Fähigkeiten her, die es so gibt. Also ist schon sehr heftig, aber sehr geil.
Naja.
Dann gehen wir weiter auf ein Spiel, was der Chris letztens erst extremst, ja, wo er Stefan ein bisschen gebasht hat, deswegen, weil er es ja verkauft hat. Und das ist Everdell.
War Junge. Brutal. Brutal, Junge. Ja. Also Everdell habe ich jetzt, ich habe Everdell mit allen Erweiterungen und habe Everdell alleine mehrfach gespielt, habe jetzt Everdell mit der Pearlbrook-Erweiterung schon ein paar Mal gespielt und habe das letzte Mal Everdell mit Pearlbrook und der Belfair-Erweiterung gespielt. Und ich muss sagen, das Ding ist ein mega, mega, mega gutes Spiel. Es ist super schön. Am ehesten zu vergleichen von den Mechanismen mit, schon grob würde ich sagen, ein bisschen mit 50 First State vergleichbar. Ja, du hast bei Everdell auf jeden Fall deutlich mehr Ressourcenknappheit. Es sieht super, super, super schön aus. Also wenn man die Box sieht und das Artwork sieht, dann könnte man sich denken, das ist ein Familienspiel, was man mit seinen Kindern wegzocken kann. Ist aber schon ein knallhartes Engine-Building-Game, würde ich sagen. Also
jetzt muss ich ja was dazu sagen. Also wenn es wirklich von der Mechanik her 50 First States so sehr ähnelt, ja, und Everdell immer nur wegen seiner Optik so extrem gehypt wird.
Nein, die sind schon genug Unterschiede, Selçuk. Das, ja, sind schon genug.
Ich habe auch beides. Weil 50 First State hat ja materialtechnisch tipptopp-Material.
Also pass auf, ich sag dir ganz klar, für mich ist 50 First State ein Zwei-Personen-Spiel. Ich finde, 50 First State kannst du am besten zu zweit zocken. Da läuft es einfach am rundesten, meiner Meinung nach. Und Everdell ist auch einfach, Everdell ist auch ein geiles Ding zu dritt oder zu viert. Wobei für mich 50 First State zu zweit am besten funktioniert.
Ne? Einspruch, hab's zu dritt gezockt, fand's mega.
Ja, ich find's auch mega,
aber ich hab's schon gezockt, ich fand's auch mega.
Ich hab die meisten Leute, mit denen ich immer gezockt habe, die waren immer so, ja, zu zweit und so. Also zu zweit geht's halt einfach ein bisschen schneller. Aber ja, du kannst sie nicht so vergleichen, oder zumindest die haben genug Alleinstellungsmerkmale. Ich wollte so für die Zuschauer. Es ist halt ein, ihr baut euch eine Auslage an Karten, die aufeinander zugreifen können. Ihr habt dann verschiedene Jahreszeiten, ihr habt Worker, könnt dann quasi eure Worker auf in der Stadt sozusagen einsetzen, kriegt verschiedene Ressourcen wie Bärchen und Holz und Harz und Steine, könnt dann mit den Ressourcen neue Karten bauen, die dann wiederum andere Sachen machen können. Und irgendwann, wenn ihr keine Karten mehr spielen könnt oder keine Worker mehr placen könnt, könnt ihr quasi alle eure Worker zurückholen, kriegt noch einen neuen Worker dazu, geht halt in das nächste Zeitalter. Im ersten Frühling produzieren dann noch alle eure Pflanzengebäude und ja, ihr spielt das einfach vier Jahreszeiten und es ist ein geiler Engine-Builder, macht mega Bock. Es kann aber halt auch sein, wenn jemand nicht so gut wirtschaftet, dass der quasi schon nach, was weiß ich jetzt, beispielsweise 45 Minuten fertig ist, wobei der andere dann aber noch 10 Minuten weiterspielen kann, weil er halt einfach noch ein paar mehr Ressourcen und ein paar mehr Karten spielen kann. Also das endet nicht gleichzeitig. Das hat 50 First State ein bisschen anders geregelt, weil bei 50 First State, wenn einer über eine gewisse Siegpunktzahl kommt, dann darf, glaube ich, jeder noch einmal zocken oder so und dann ist das Ding halt durch. Und nee, bei Everdell kann halt wirklich jeder so lange machen, wie er spielen kann.
Ich würde ganz kurz rüberschalten nach Erkelenz zu Stefan Guß, der das Spiel verkauft hat. Stefan, warum hast du es verkauft?
Ich bin von dem Spiel auch sehr angetan gewesen. Ich habe auch ein ausführliches Video dazu gemacht und hat mir das wirklich gut gefallen. Und dann ist es irgendwann einfach nicht mehr auf den Tisch gekommen. Und ja, wenn es dann nicht mehr auf den Tisch kommt, habe ich mir gedacht, komm, dann kannst du auch ausziehen. Habe es seitdem trotzdem nochmal gespielt, halt nicht bei mir zu Hause, sondern woanders. Hat es da auch dann auch erklärt und hat auch wieder Spaß gemacht, aber ich habe 50.000 andere Spiele, die ich bevorzugen würde, da zu spielen. Aber es sieht auf jeden Fall sehr schön aus.
Ja, das so, hab ich bei Everdell ein bisschen ähnlich. Ist wirklich ein gutes Spiel, sieht auch wirklich toll aus mit diesem hübschen Bäumchen und alles ist ganz bunt und funktioniert auch gut, macht auch Spaß, aber ist jetzt auch kein absolutes Must-Have für mich.
Hat ja auch keine Türen drin, ne?
Genau. Und es hat so, okay. Es hat nur halt nur Bäume, keine Türen.
Okay. Ja, dann gehen wir weiter auf Platz 44 und da wären wir bei Uwe Rosenberg und Le Havre oder Le Havre oder wie es auch
der
ausgesprochen wird. Der Hafen, ja.
Nicht gezockt.
Daniel hat's.
Ich hab's auch schon gezockt. Oh. Daniel, du kannst
Selchuk, fang ruhig an.
Nee, du kannst ruhig. Ich fange ganz schon an. Okay. Ich war von dem Spiel sehr angetan, weil ich das Spiel tatsächlich wirklich nur als Drei-Personen-Spiel gesehen habe. Du brauchst das Spiel meiner Meinung nach wirklich nicht mit mehr Personen spielen als drei. Das ist wirklich das krasseste Maximum meiner Meinung nach, weil das Spiel zieht sich wirklich lange. Ja, ich finde es an sich sehr cool, aber es ist ein bisschen... Ich kann es dir nicht beschreiben, Alter. Dieses Spiel hat irgendwas, irgendwas Unübersichtliches. Ich kann es nicht beschreiben, Daniel. Erzähl mal kurz, vielleicht fällt es mir dann ein, was mir wirklich gar nicht mehr gefallen hat. Weil ich habe das Spiel, obwohl es mir gut gefallen hat, habe ich es irgendwann mal verkauft, weil ich einfach keinen Bock mehr drauf hatte.
Ja, du meinst wahrscheinlich, wenn die Kartenauslage sich dann da immer mehr füllt, dann wird es
Die Gebäude bei jedem verschiedenen.
Genau. Und da halt den Überblick zu behalten, ist irgendwann echt schwierig. Wobei ich muss auch sagen, ich habe es auch erst einmal gespielt. Mir hat es ganz gut gefallen. Was ich wohl auch direkt sagen muss, ich habe es auch als zu lang empfunden. Also wir haben sogar nur zu zweit gespielt und waren, ich weiß nicht wie lange, 2-3 Stunden zu zweit und Ich habe es auf jeden Fall deutlich zu lang empfunden. Aber ich müsste es auf jeden Fall noch mal spielen, um da mehr sagen zu können.
Also was das Spiel auf jeden Fall hat, es ist ein heftiges Mangelspiel. Also ja. Es mangelt an Aktion, es mangelt an Ressourcen, es mangelt einfach gefühlt an allem. So dieser typische Rosenberg-Mechanismus da mit dem Füttern von den Arbeitern und so weiter und so fort. Also ist schon, ja, sehr auf Mangel getrimmt. Aber ja, was mir noch nicht gut gefallen hat, war eben natürlich diese Fülle von Plättchen, die du natürlich hast. Du musst dir da gefühlt irgendwelche Boxen kaufen. Ich habe mir da auch Boxen gekauft gehabt, so kleine Tiefkühlboxen für Snacks und so weiter habe ich mir gekauft. Die habe ich mit reingepackt. Ja, aber irgendwann mal war das Spiel dann durch. Also ich habe es dann auch verkauft und ich vermisse es auch nicht, muss ich ehrlich sagen. Dann gehen wir einfach mal weiter.
Ja.
Nächster Platz ist Platz 43 und da sind wir beim Spiel des Jahres, schlag mich tot, bei Azul. Azul?
Ja. Azul? Ja, wer soll das? Der größte Azul-Liebhaber ist jetzt gerade nicht am Mikrofon. Doch, da ist er doch.
Ja, was heißt denn ein Liebhaber? Ich meine, da haben wir doch alle gespielt, oder nicht?
Ja, klar, ich hab's auch hier, ich find's auch gut. Das
Ich kann also nichts Negatives kann drüber auch sagen. Ich kann
nichts Schlechtes über Azul sagen, definitiv nicht.
Kann man auf jeden Fall gebrauchen. Ich habe jetzt noch nicht Sommerpavillon und auch nicht dieses Glas von Sintra oder wie die Dinger, wie das andere Spiel heißt.
Ich dachte gerade, die Sklaven von Sintra.
Nee. Die anderen beiden Spiele würde ich gerne alle mal ausprobieren. Hat mich noch nicht so gehuckt zu kaufen. Ich war jetzt sogar tatsächlich am Überlegen, mir die neue Azul-Erweiterung zu holen, weil da sind die Playerboards komplett alle double-layered drin. Ne, dann hast du halt, dass die Steine schön ordentlich drin sitzen und dann war noch irgendwas drin. Und ich meine, Alter, Stefan, du brauchst gar nicht mit dem Kopf schütteln. Die kostet 13 Euro oder so, Alter, weißt du?
Da hast
du
aber Double Layer Board. Ganz im Euro, Alter. Ernst, wann spielst du Azul? Ich hab das ja
schon
ich hab das auch im Regal stehen. Ich finde das auch gut. Mir macht's auch Spaß. Bei mir ist noch nicht 2 Jahre her. Aber es ist schon so lang genug her, dass es sich auf jeden Fall auch 13 Euro nicht lohnen, die da reinzutun. Zumal du ja auch keinen Parkinson hast oder so, dass du diese Dinger da nicht vernünftig auf deinen Spielplan legen kannst. Also ich finde, es muss ja mit diesem Double Layer, muss auch nicht überall sein.
Ja, aber dieser Würfel, ne, dieser schwarze Würfel, mit dem Punkte zählst, ist ja echt kacke gemacht. Also wenn der mal verschiebt, wenn du mal den Tisch knallst, ne?
Das stimmt.
Also 13 Euro musst du echt schon.
Selçuk Baba,
oder du solltest dir vielleicht so Overlays kaufen. Die kriegst du auch für einen Schnapper. 25 Euro oder so. Kosten genauso viel wie das Spiel.
Von Laser Rocks,
richtig
Alter.
Nice Ding, Mann.
Machen wir.
Ich habe mir auch ein Inlay für Azul gebastelt, wo ich dann auch jeden einzelnen Stein extra platziere.
Ach, Leute. Eingewickelt
auf jeden Fall. Nee, scheiß mal drauf.
Selçuk-Papier hat das.
Scheiß mal drauf. Also Azul ist wirklich, ich glaube, jeder von uns findet Azul cool. Deswegen.
Ja. Boah, bist ja ein Reimemonster, Alter.
Hat auch in jeder Runde bisher super funktioniert. Also von daher.
Ja.
Ja. Waren sogar meine Eltern nicht so doof für das zu verstehen.
Ja. Bei Azul kann man nichts falsch machen.
Nein.
Dann gehen wir auf ein Spiel, das ich glaube sogar dafür geflamed wurde, dass es ein anderes Spiel kopiert hat. Und das ist Clans of Caledonia. Ist, glaube ich, auch von einem deutschen Auto, so viel ich weiß.
Ja. Der Typ rennt immer mit Schottenrock auf der Messe rum.
Ist ein, es wird sehr oft als Terra Mystica-Abklatsch gesehen. Ich weiß es nicht, also Terra Mystica ist ja mein absoluter Favorite.
Ganz aber kurz, der Thorsten schreibt, er hat sich Türen für Azul geholt.
Ja klar, ich meine der, der Fliesenleger.
Genau.
Der Fliesenleger geht ja nicht durch ein Tor, der geht ja durch eine Tür.
Also, und nochmal kurz, Azul, es ist ein gut funktionierendes Spiel, es ist auch okay, es macht Spaß, es ist kein überheftiger Ausreißer nach oben, aber wenn man mal so irgendwas locker wegzwockeln will, so, dann kann man das machen, also kann man aber auch sich sparen. Sorry, Clans of Caledonia, ja, wovon soll das denn eine Kopie gewesen sein, sorry?
Von dafür wurde es eine Zeit lang gebasht, aber dadurch, dass es relativ hoch angesiedelt ist, gehe ich davon aus, dass es genug Eigenheiten hat. Aber ich habe es leider nie gezockt. Ich habe es mal als Tauschangebot bekommen. Mir wollte es mal einer zum Tausch anbieten. Ich weiß nicht mehr, für welches Spiel. Ich habe sogar überlebt gehabt, aber dann habe ich eben gegoogelt und dann hieß es ganz oft, ja, Terra Mystica Mechaniken hin und her. Dann habe ich gesagt, ich brauche kein zweites Terra Mystica in dem Fall. Ich hatte zu dem Zeitpunkt schon ein Gaia-Projekt und Terra Mystica. Und das wäre dann sozusagen Overload gewesen, habe ich mir nicht geholt.
Also ich habe ja.
Chris, du, Daniel? Nee, du zuerst.
Hast du schon gespielt, Daniel?
Ja.
Ja, dann musst du zu anfangen.
Aber erst einmal, ist auch schon eine Zeit her, in Neuss auf dem Spieletreff habe ich es mal gezockt. Und die eine von den Grundmechaniken ist tatsächlich Terra Mystica sehr ähnlich. Es geht halt auch darum, dass man sich auf dieser Karte ausbreitet und wenn man benachbart halt baut, dann hat man halt Vorteile oder kann Synergien bilden oder sonst irgendwie sowas. Aber und auch andere Mechaniken in dem Spiel kennt man schon, aber wie das dann wieder verzahnt ist und wie das miteinander kombiniert ist, ist auf jeden Fall gut gemacht. Mir hat's auch damals gut gefallen. Ich weiß nur, ich fand's ein bisschen fiddelig, weil das hat so kleine so, die Teile sind alle so klein, die dabei sind irgendwie. Und so, man hat so ein kleines Playerboard und das war ein bisschen schwierig, aber an sich hat es mir auf jeden Fall gut gefallen, hat Bock gemacht, aber ich musste tatsächlich auch im ersten Moment direkt an Terra Mystica denken. Also es ist eindeutig, hat man sich davon inspirieren lassen, aber ist ja auch nicht schlimm. Wenn es gut gemacht ist, warum nicht?
Weißt du, das Ding ist halt so, ich würde es auf jeden Fall gerne mal ausprobieren. Hab aber bisher immer einen Bogen drum gemacht, wahrscheinlich, weil es nicht Cyber Clans of Caledonia 43 heißt oder so, weißt du? Es ist halt einfach, ich habe nur Grün gesehen, ich habe nur Wiesen gesehen, schottische Highlands oder Irland oder was auch immer, Leute, nehmt mich jetzt nicht auseinander. Sieht aber dann für mich genauso aus wie das tiefe Land oder Ader Erde, so da kommt.
Dann hast du aber natürlich Glück, dass Glenmore 2 da thematisch ganz anders unterwegs ist.
Da zuckt in meiner Hose gar nichts mehr, weißt du? Da ist tot unten. Nee, aber Glenmore ist halt, pass auf, Glenmore ist halt einfach, es hat spielerisch so fett, dass, keine Ahnung, da hat es mit dem Thema auch gepasst. Keiner, ich würde Clans of Caledonia auf jeden Fall mal gerne zocken. Es reizt mich aber halt nicht so, dass ich dafür halt Geld ausgeben würde, ne?
Aber das Thema hat dich auf jeden Fall nicht gehuckt, sagst du.
Nee, das Ding ist halt, wenn es wirklich um selber kaufen geht, so, dann ja, ist es halt oft so, dass mich halt Optik mit anspricht halt. Und gerade so ein Spiel wie dann jetzt zum Beispiel Clans of Caledonia, wenn mich das optisch nicht anspricht, informiere ich mich meistens auch gar nicht genügend darüber, dass mich das dann im Nachhinein durch die Mechanik oder so hooken kann. Das ist halt das Problem, weißt du? Meistens hooken mich Spiele durch die Mechanik, weil ich mir das mal durchlese. Dafür muss es mich aber schon optisch ansprechen. Wie gesagt, ich würde nichts Negatives über das Game sagen, aber ich müsste es mal bei irgendwem mitspielen.
Ja. Okay. Stefan?
Auch noch nie gespielt und auch kein Interesse.
Okay. Ja. Ich musste gerade irgendwie drüber nachdenken, so als Chris gesagt hat, dass ihm das Thema nicht huckt, habe ich irgendwie gedacht, so Witty Cyborgs 2030, das mein Imperium in der Zukunft.
Insta dabei, Alter. Insta dabei,
ne? Dann kommen wir auf ein Spiel, das ihr jetzt auch die letzte Zeit in der Neuauflage gespielt habt, in der Second Edition. Und das ist Eclipse. Ich muss ganz kurz dazu sagen, es war Top 2 in meiner Was kaufe ich mir als erstes Spiel-Liste zwischen Terra Mystica und dem, weil zu dem Zeitpunkt die Top 100 von Hunter und Kron war und die beiden Spiele extremst gehypt haben und die gesagt haben, das Spiel und das Spiel, und dann muss ich wieder sagen, hat mein ganz, ganz schlechtes Englisch wieder ja, getrumpft, und ich habe mich für Terra Mystica entschieden, weil es auf Deutsch war.
Ist das wirklich kein Spaß, Deutsch? Bist du echt nicht so gut im Englischen?
Nö, ich spiele einfach gerne deutsche Spiele.
Hallo, ich stech dich ab, du Spasti, die E-Mail von vorhin an diesen Amazon-Händler, die war doch echt super auf Englisch geschrieben.
Ja, ich kann auch Englisch, aber trotzdem kaufe ich mir lieber deutsche Spiele.
Okay. Hast du schon mal ein Spiel auf Türkisch gespielt?
Ja, warte kurz, ich hab's sogar in der Tasche.
Das Eclipse in der Second Edition, das ist doch das Spiel, was sich jeder gekauft hat und noch nie einer gespielt hat, weil man nie dazu kommt.
Ja, aber
kommt,
du wolltest nicht, Daniel und ich wollen es mit dir spielen, du sagst, gib mir zu lange.
Ja, gar keinen Bock auf das Game.
Warst du schon mal verloren in dem Spiel, Stefan?
Nee, ich weiß
nicht. Es bietet nur Konkurrenz an deinen Twilight
Imperium. Das erste habe ich schon mal gespielt, aber jeder kam, oh geil, Eclipse kommt Second Edition jetzt raus. Jeder geht da rein und alle haben das erste seit 3 Jahren im Regal stehen, haben das einmal gespielt, danach nie wieder.
Daniel, wir beide zocken es einfach nächste Woche, damit Stefan dann
mal. Ja, natürlich, ich muss auch sagen, ich bin ja auch damals, also ich bin ja ein großer Eclipse-Fan, immer noch, und hab's auch schon sehr oft gespielt und hab auch damals aber auch gedacht, so, ja komm, Second Edition brauchst du nicht, so viel anders ist da ja nix. Und ich muss dann aber schon zugeben, als ich die Box dann bei Chris gesehen habe ich schon gedacht, oh, da haben sie sich schon richtig Mühe gegeben. Das ist schon vom Material her, von der Optik her, ist es doch nochmal was anderes. Ich weiß nicht, ob ich irgendwann mir die zweite Edition nochmal hole, vielleicht wenn ich die erste mal loswerde oder so, keine Ahnung. Aber vom Spiel selber her, ich finde es immer noch geil. Ich weiß, es gibt auch einige Kritik an dem Spiel, und viele Leute sagen auch, ja, das ist viel zu zufallsbasiert, wenn man sich da ausbreitet und die Teils zieht, dann kannst du halt Pech haben, und ein anderer hat halt Glück und hat eine bessere Rohstoffversorgung als der andere und so weiter und so fort. Aber einfach das Gesamtpaket, wie man seine Raumschiffe da aufmotzen kann, diese ganzen Komponenten, die man sich dazu holen kann, seine Waffen verstärken kann, seine Schiffe aufrüsten kann und sich dann da halt battelt. Wie gesagt, ich find's mega geil, mir macht's Laune, ich würde es jederzeit mitspielen, und jeder Vergleich zu Twilight Imperium ist natürlich Bullshit, weil das ja, zwei komplett so unterschiedliche Spiele sind, und Eclipse auch gar kein Twilight Imperium sein möchte.
Wie er noch nebenbei redet und weitermacht.
Wir haben gerade mit dem Hund ein bisschen abgedanzt, ja, in der Kamera.
Ich muss sagen, mit Eclipse habe ich eine Erfahrung gemacht, und das war die am Digger-Wochenende, wo ihr gesagt habt, Leute, morgen früh Eclipse. Das war das Einzige, was ich mit diesem Spiel verbinde. Und an diesem Morgen, als ich dann runtergekommen bin und mich dazugestellt habe, als ich dann gesehen habe, wie ihr das aufgebaut habt, und einfach ich diese Emotionen, diese Freude gesehen habe in euren Augen. Ja, wollen wir jetzt endlich anfangen?
Alter, das Ding ist einfach so geil. Wir haben jede Nacht nur 3 Stunden geschlafen oder so, sind dann auch Samstag nachts um 4:30 ins Bett und haben uns morgens um 9 Uhr getroffen, und Daniel noch so nachts. Nachts um 4 Uhr, ich baue das Ding jetzt noch auf. Und ich so, Daniel, bitte lass ihn schlafen gehen. Er so, nein, ich baue das jetzt noch auf. Geh ruhig schon mal schlafen. Ich so, Daniel, ich kann dich nicht alleine lassen. Ich habe ein schlechtes Gewissen. Dann haben wir dann nachts, Alter, um 4:30 das Ding noch aufgebaut, sind pennen gegangen und haben uns dann also morgens um 9 Uhr hingesetzt. Und wir haben erstmal eine Stunde verpennt. Wir waren einfach so tot. Ja. Dann haben wir genau eine Runde gespielt. Oder zwei ja. Runden, glaube ich, gespielt. Aber die waren richtig geil.
Die zwei, also ihr zwei seid ja noch relativ fit aus, wenn ich da drüber zu diesem anderen Tisch gegangen bin, wo die Godot Boys und alle da saßen, und zwischendrin saß so ein richtig heruntergekommener, kaputter, so die
Bahnhofsprecher.
Die Falten waren ungefähr so an den Mundwinkeln schon, und er saß so da so, ciao, Bro.
Ja, Alter, ey, ohne Scheiß, Stefan saß da so wie Raab, nachdem er von der Halmich zusammengewichst wurde.
Alter, der war komplett
und
kaputt.
Hat er danach Abyss zerrissen, weil es einfach nur, weil sein Gehirn auf Durchzug geschaltet hat, einfach nichts mehr geblickt hat.
Aber danach kam da noch mal ein Hoch, dann kam
Seenot im Rettungsboot nochmal. Da war ich wieder da.
Da ging's aber richtig ab.
Junge, Alter, ohne Scheiß, Stefan, ich wusste gar nicht, dass ein weißer, privilegierter Mann so weiß sein kann wie er.
Da ging auch nichts.
Whitest man on the Wochenende.
Ah, sozial. Wie sieben Tage durchgepeppt, da hat man da nur noch gesessen an dem so, Sonntagmorgen. Ja.
So weiß, wie das Pepp war.
Wir sind auf jeden Fall fertig. Wir sind auf jeden Fall fertig für heute mit BGG. Dann würde ich jetzt sagen, schalten wir mal rüber auf, was haben wir gezockt. Dann mache ich gleich den Anfang. Ich habe nichts gezockt.
Okay, du bist fertig. Okay. auch nicht 5 gegen Selçuk? 5 gegen Selçuks Willi?
Nein.
Okay. Ja, Gott sieht zu, ich verstehe das schon. Brauchst du nicht sagen.
Du bist... Kennt ihr die Leute? Es gibt echt ohne Scheiß, ohne Spaß. Wir haben ab und zu mal so Kunden, die sind auch so Hardcore-Moslems, die dann aber herkommen und dann direkt sagen so, wo gibt's die Schinkenbrötchen? Die kriege ich bei mir im Land nicht. Und dann hocken die da und trinken, essen dann die Schinkenbrötchen und trinken dann ihr Bier und dann sagen sie so, ich habe gedacht, ihr esst das nicht? Ja, hier ist Dach. Gott sieht nicht.
Ja. Also zu Ärger, ja komm, nächstes Thema. Was haben wir gezockt? Ja, ich würde sagen, Stefan, willst du anfangen?
Oh Gott, heftig, ich muss irgendwie zusammenkramen. Ich habe nämlich richtig viel gezockt. Ich kann mich nur noch an den Samstag erinnern. Ich habe am Samstag...
Freitag haben wir schon losgelegt.
Was haben wir Freitag gespielt?
Wir haben Freitag
begonnen mit Rallyman GT.
Der Abend. Ja, stimmt. Ja. Stimmt. Wir haben Rallyman GT haben wir auf jeden Fall gezockt, was der Chris mitgebracht hat. Und ich muss sagen, es hat richtig Bock gemacht. Der Arni ist noch dabei gewesen, der Daniel und ich. Ne, wir waren, und der Potti ist noch dabei
der
gewesen.
Wir sind und der Pottgamer,
ja, genau. Sind zu fünft gewesen und haben Rallyman GT quasi ein Rennen gefahren. Das hat auf jeden Fall richtig Bock gemacht.
Definitiv.
Bloß also waren halt im Nachhinein, wussten wir es nicht. Wir haben halt, ich glaube, eine Strecke 5 oder Strecke 8 irgendwie so weit genommen. Und ich habe halt aus Erfahrung her, weil ich ja auch schon das von, wie heißt es nochmal, das Thunder Alley gespielt habe, wusste ich, dass eine Runde ein Rennspiel spielen ist meistens richtig scheiße, weil du bist am Anfang noch gar nicht in dem Game drin, kennst dich auch nicht so aus. Wenn durch irgendwelche blöden Ereignisse bist du dann der letzte Platz, hast du meistens gar nicht mehr die Chance, irgendwie Erster zu werden. Deswegen sollte man in Rennspielen eigentlich immer 2 Runden fahren, damit auch Leute, die es am Anfang beschissen trifft, noch irgendwie die Chance haben, mal irgendwie, was weiß ich, im Late Game doch nochmal an die Spitze zu gelangen. Aber muss man sagen, für ein Würfelspiel hat sich das dann doch schon ganz schön gezogen, halt 2 Runden. Das war dann doch für den Abend, da wir uns erst so spät getroffen haben, doch zu lange.
Ja, es waren dann gute, also mit Essenspausen und so waren es ja, glaube ich, dann schon gute 4 Stunden oder so, die das gedauert hat.
Nee, 3, Alter.
Ja gut, da waren es halt 3.
Also ich würde auch immer ich würde sagen, 2 Runden ist der Sweet Spot, aber nicht, wenn man sich erst um 18 Uhr trifft und dann abends noch ein anderes Spiel spielt.
Ja, und zu 5 dauert es halt. Also ich muss auch sagen, mir hat es richtig gut gefallen. Es hat auf jeden Fall richtig Laune gemacht, dass mit diesem Würfelmechanismus ist definitiv gut umgesetzt. Dieses Rennfeeling kommt auch gut auf, weil man immer so ein bisschen halt überlegen muss, riskiere ich jetzt was, gebe ich jetzt Vollgas und riskiere halt aus der Kurve zu fliegen oder gehe ich ein bisschen vorsichtiger vor und also würde ich auf jeden Fall jederzeit wieder mitzocken. Ich weiß noch nicht, wie es mit der Wiederspielbarkeit und den verschiedenen Strecken ist, ob das nochmal Unterschiede macht. Es gab ja auch noch verschiedene Elemente mit den Reifen und mit dem Wetter und mit dem sich von der Straße abdrängen und so, das haben wir ja alles gar nicht gespielt. Wir haben ja wieder nur so die Einsteiger-Variante gespielt. Ich muss auch sowieso sagen, ich bin da auch ein bisschen enttäuscht, weil der Chris da, ja, also im Grunde war das Spiel eigentlich unspielbar, ne? Weil man muss sich vorstellen, wir waren zu fünft und wir hatten ein Würfelset. Das ist ungefähr so, als wenn du zu fünften Rennen fährst und du teilst dir ein Auto.
Und dann jedes Corona, Mal, Alter, und die jedes Würfel
Mal,
weiterreichen.
Wenn, jedes Mal, wenn du dran bist, steigst du erst aus der Karre aus und dann lässt du den anderen einsteigen. Der muss sich erst wieder den Sitz einstellen, das Lenkrad einstellen und dann fährt er halt weiter. So ungefähr ist das, mit einem Würfelset dieses Game zu zocken. Also
ja, nächstes Mal drückst du die 4 Würfelsets.
Da muss ich schon sagen, da war ich bisschen enttäuscht.
Nächstes Mal drückst du die 4 Würfelsets von Tapestry in die Hand, die man nicht braucht.
Aber du hast natürlich recht, Daniel. Ich muss auch sagen, hätte jeder sein eigenes Würfelset gehabt, hätte man schon ein bisschen vorplanen können, so ein bisschen für sich selber legen können, okay, lege ich den, da, so und so und so und so und dann hätte man direkt so abspulen können, so ein bisschen. Dann hätte man vielleicht noch ein bisschen Zeit irgendwie gespart. Es hat halt auch ein bisschen viel Planung und so, aber es ist mechanisch einwandfrei umgesetzt, richtig cool durchdacht.
Absolut.
Mit der Zugreihenfolge, dass äh, erst der mit dem höchsten Gang fährt, dann von vorne nach hinten, bei wenn auf gleicher Höhe, dann der innen in der Kurve fährt und so. Und was haben wir noch gelernt?
Dass man nicht überholen darf, wenn man einen niedrigen Gang hat und so.
Ja, also das, und was haben wir gelernt? Außen ist das neue Innen.
Genau.
Ja. Ich muss halt auch sagen, ich bin sehr gespannt. Die haben ja jetzt angekündigt, also Holy Grail Games, dass Rallyman GT der neue Kickstarter kommt. Und zwar Rallyman Dirt. Und muss sagen, dass Rallyman Dirt ist also für alle, die es nicht kennen, Rallyman GT ist halt die neuere Variante von einem älteren Spiel, was einfach nur Rallyman hieß. Und beim alten Rallyman hat die Dirt-Erweiterung erst das Spiel richtig geil gemacht. Da kamen natürlich richtig geilen Mechanismen mit rein. Deswegen bin ich jetzt mal gespannt, was sie bei Rallyman GT bei der Dirt-Erweiterung reinhauen, was dann wahrscheinlich für mich ein Pflichtkauf sein wird. Wenn ihr mal irgendwie dazwischen stehen solltet, ich habe mein normales Rallyman jetzt abgegeben mit der Dirt-Erweiterung, was technisch gesehen richtig, richtig, richtig geiles Game ist, aber ihr müsst euch vorstellen, das ist halt eine ganz normale Rallye. Ihr fahrt verschiedene Etappen von A nach B, das heißt, es gibt keine Rundkurse. Und man startet versetzt. Das heißt, wenn ich jetzt starte, dann mache ich erstmal 3 Züge und dann startet der nächste Spieler auf der Strecke. So, es kann natürlich passieren, dass der andere besser fährt und man sich trifft. Bei Rallyman GT ist es halt so, da gewinnt derjenige, der als erstes im Ziel ist. Beim normalen Rallyman ist es aber so, dass du quasi, es gibt für jeden Gang eine Karte, auf der Sekunden draufstehen. So. Das heißt, auf dem ersten Gang stehen 50 Sekunden und im fünften Gang stehen zum Beispiel nur 10 Sekunden. So. Das heißt, du versuchst immer deine Züge im höchsten Gang zu beenden, damit du halt die Karten ziehst mit den wenigsten Sekunden drauf und am Ende von der Etappe guckt man halt einfach, wer ist die Etappe am schnellsten gefahren. Ist super geil, aber Rallyman GT ist definitiv das bessere Spiel, wenn man mit mehreren Leuten gleichzeitig spielt, weil man dann einfach ein bisschen mehr involviert ist, man kann andere Leute gut ausbremsen. Das ist halt super, super geil gewesen. Dann denkt man so, fuck, ich bin so weit hinten und ich hab keine Chance mehr. Dann brettert man aber so in die, alle stehen kurz vor der Kurve im ersten, zweiten, dritten Gang, so, weil sie dann gleich anfahren wollen und du knallst einfach im sechsten Gang noch vor die Affen und dann müssen die nächste Runde aussetzen, weil sie einfach quasi dich auch gar nicht überholen können, weil halt, was weiß ich, wenn du im sechsten bist, darf dich halt einer im zweiten Gang nicht überholen und solche Sachen, ne? Das ist halt dann immer richtig geil gemacht. Also ist schon ein super Game auf jeden Fall. Hätte ich nicht gedacht, ich habe es nämlich das erste Mal nur zu zweit mit Carina gespielt und dachte mir dann so, ja, okay.
Gut, das ist natürlich, also, ja, das musst du auf jeden Fall ab 4 aufwärts
ab irgendwie. Ja, ist ein Spiel für große Gruppen. Ist, also ich glaube, Spielerzahl ist 2-6, ist aber auf jeden Fall ein Spiel, das sollte man mindestens zu 4-5 spielen. Aber ja, es sind verschiedene Teils, so Hex-Teils, das heißt, es gibt da unzählige Strecken, die ihr euch auch selber Next bauen könnt.
Gameplays.
Ja. Bei Board Game Geek gibt es zum Beispiel auch alle realistischen Strecken von der Formel 1 und so nachgebaut. Aber das ist auf jeden Fall ganz geil.
Okay, Rallyman ist echt durch, Leute. Jetzt, ja. Sag mal, was habt ihr noch gezockt? Ey, ich hab Nemesis. Gedacht, jetzt kommen hier, Next Game, please.
Ja, als nächstes Nemesis haben wir gespielt. So, wir waren um 23 Uhr mit Dingens durch. Rallyman hat gewonnen, Chris hat, glaube ich, gewonnen. Ja, zweiter ist Arnie geworden, dritter ist Potti geworden, vierter bin ich geworden, Daniel ist fünfter geworden. So, und um 23 Uhr waren wir fertig. Und dann so, ja, was wollen wir jetzt spielen? Und Chris so, ja, wir wollten doch Nemesis spielen. Und ich bin innerlich komplett nur so in mich zusammengesackt und hab gedacht, Alter, jetzt noch Nemesis spielen. Und Daniel,
Kapitulation.
Und Daniel so, ja, warum eigentlich nicht? Und die anderen waren irgendwie auch, oder?
Ich hab auch zuerst noch gesagt, naja, ist das jetzt ein bisschen, das dauert ja schon. Und dann wurde ich direkt ausgebremst und ich so, ach, Nemesis geht doch schnell. Und alles kennen doch alle die Regeln, bau mal auf. Also,
ja, dann aufgebaut. Ich meine, das Game aufzubauen, dauert auf jeden Fall eine halbe Stunde, das alles aufzubauen. Wir hatten dann noch ein bisschen Glück, es war dann auch spielbar, weil Chris nämlich seine Türen mitgehabt hat und alles drum und dran, alles gut, wir dann da irgendwie gespielt und als Resultat dessen bin ich quasi während des Spiels bei Nemesis Lockdown ausgestiegen aus dem Kickstarter, weil sich für mich mal wieder gezeigt hat, ich hatte da auch ein Posting zugemacht, dass es einfach keinen Spaß gemacht hat. Ich hatte schon sehr gute Spielrunden damit und das ist natürlich auch alles sehr thematisch und so weiter und hab aber da echt so eine Runde gehabt, wo ich gar nicht so richtig aus dem Quark gekommen bin. Ich bin einmal nach vorne gelaufen, hab ein Triebwerk kaputt gemacht und dann bin ich noch ein Stück wieder in Richtung Mitte gegangen und bin dann da halt elendig verreckt. Und Chris ist auch gar nicht so in Fahrt gekommen und die anderen auch irgendwie nur so ein bisschen. Und ich weiß gar nicht, hat nachher doch Chris, der Arndt und der Potti. Der Daniel, ne, die haben beide am Ende quasi gewonnen. Und ja. Ich kann einfach nur sagen, ich habe keine Lust auf ein Spiel, was mal richtig episch ist und mal nur so einfach dahin plätschert und wo man nach Stunden dann wieder so mittelmäßig gelaunt irgendwie zurückbleibt. Es kann natürlich der Uhrzeit geschuldet worden sein. Viele Leute haben auch gesagt, ja, spiel das nochmal. Ja, ich habe das jetzt insgesamt 4-mal gespielt und bin raus aus dem Nemesis-Lockdown-Kickstarter.
Aufgrund dessen, dass du halt rausgegangen bist, habe ich mich auch nochmal in die Kampagne eingelesen, mir nochmal ein Video angeguckt und so und habe für mich entschlossen, dass ich drinbleiben werde. Weil es kamen für mich ein paar coole Mechanismen mit rein. An diesem Lockdown, da gibt es einen neuen Lichtmechanismus, wie du gewisse Teile beleuchten kannst und Licht abschalten kannst und so ein Kram. Ich bin mal gespannt auf die neue Alien-Rast, die revealed wird. Ich werde es mir einfach mal geben. Und ja, ich finde, du hast recht, die Runde hat mir auch nicht so gut gefallen. Trotzdem hat das Ding aufgebaut, am Tisch zu sehen. Und ich fand es trotzdem ein geiles Game.
Also ich muss auch sagen, ich hätte mir Lockdown auch nicht holen. Ich habe zwar zwischenzeitlich mal kurz darüber nachgedacht, aber ich habe auch beschlossen, dass ich das nicht brauche. Also allein schon, weil man Nemesis ja noch hier hat und die Erweiterung und die Stretch Goals nicht mal ansatzweise getestet hat und gezockt hat. Und von daher brauche ich das jetzt nicht, unabhängig jetzt von der Runde am Freitag. Ich muss aber auch sagen, dass ich das ab der Hälfte auch als sehr anstrengend empfunden habe, aber einfach aufgrund der Uhrzeit und weil ich hundemüde war und bei einem Spiel, was hauptsächlich dann halt auch von der Atmosphäre lebt, ist das irgendwie echt schwierig. Nichtsdestotrotz, ich find's immer noch ein geiles Spiel und werd definitiv auch häufiger noch auf den Tisch bringen, aber es ist schon so, und das muss man zugeben, es kann tatsächlich bei Nemesis sein, dass man einfach nicht reinkommt in eine Partie, dass man früh aus dem Spiel genommen wird und dann da sitzt und vielleicht dann einfach keinen Spaß hat. Mir ist es bisher noch nicht passiert, aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass das so sein kann.
Ja, aber Digga, es kann ja auch bei Twilight Imperium passieren, wenn du von zwei Leuten die Zange genommen bist und sowas. Sowas kann ja theoretisch in vielen Spielen passieren, ne? Das ist jetzt, würde ich sagen, nicht mal unbedingt eine Nemesis Schuld.
Ja, aber was weiß ich, bei Twilight Imperium von den Mechaniken her noch ganz andere Sachen, was du machen kannst, weil Nemesis reduziert das ja schon ziemlich auf den Kern. Du hast deine Aktionskarten, die du immer spielst. Das Deck ist halt auch immer gleich. Das verändert sich ja auch nicht. Der Kampfmechanismus ist jetzt auch überschaubar mit diesem einen Würfel. Also von den Mechaniken her ist das ja nun wirklich überschaubar.
Ja. Ich weiß, was du meinst. Ich will auf jeden Fall die Void-Seeders nochmal ausprobieren. Die habe ich noch nie leider gezockt. Ob die das Spiel dann ein bisschen anders machen. Ja. Aber ja, haben wir genug drüber geredet.
Also normal wäre als erster raus, spielt ja auch die Xenos, aber ich bin als erster rausgeflogen und jeder, der mir gesagt hätte, Digga, dann spiel doch jetzt die Xenos, dem hätte ich direkt aufs Maul gehauen um 2.30 Uhr. ich habe stattdessen dann einfach lieber die Küche aufgeräumt. Das war für mich dann ein bisschen befriedigender als die Xenos dann noch zu steuern. Zumal ich finde, man ist, wenn man stirbt, dann stirbt man ja eigentlich verhältnismäßig spät auch immer schon gegen Ende des Spiels und dann noch anfangen, da noch ein bisschen Druck zu machen, muss nicht unbedingt sein. Also wegen mir hätte diese Xenos-Mechanik, dass man die spielen kann, auch noch wegbleiben können, ganz aus dem Game.
Habe ich noch nie benutzt, Alter.
Ja, siehst du mal. Hast du auch nicht. Dann brauchst du auch keinen Lockdown, wenn du noch nie die Xenos gespielt hast.
Doch, safe, Digga, brauch ich.
Okay, das haben wir auf jeden Fall an dem Tag gespielt. Danach war ich super auf, hab richtig Geld gespart, bei Nemesis Lockdown drauf. Und dann bin ich am nächsten Tag zu Lena und Christoph nach Bonn gefahren, beziehungsweise da in die Nähe. Und hab da den heftigsten Spielemarathon gemacht der letzten Wochen und Monate. Jetzt muss ich gucken, ob wir es zusammenbekommen. Ich habe, wir haben vormittags angefangen und haben erstmal zum Aufwärmen eine Runde Blood Bowl Team Manager zu dritt gespielt. Ich muss sagen, es macht mir zu dritt auch nicht so viel Spaß, wie es zu viert macht, auf jeden Fall. Also das mit steigender Spielerzahl macht es halt irgendwie immer noch mal ein bisschen mehr Bock, weil es ein bisschen mehr zu gucken gibt und so weiter. Hab auf da derbe verkackt. Danach kamen Rike und Christina dazu. Einige Leute kennen den Regalbesuch schon, einige haben den noch nicht gesehen, weil der noch nicht veröffentlicht ist offiziell. richtig krasse Sammlung, die die beiden haben. Und wir haben dann Kemet gespielt. Der Seljuk hatte ja gesagt, du musst da irgendwie rein, alles drum und dran. Und wir haben das dann jetzt gespielt, um zu gucken, ob ich da drin bleibe. Und auch da bin ich danach wieder rausgegangen. Kemet ist mechanisch ein super, ja, wie soll ich sagen, super cleanes, super krass verzahntes, gutes Spiel. Also es hat wirklich gut funktioniert. Alle haben sich schnell zurechtgefunden. Du musst nicht viele Regeln erklären. Es ist super ausgewogen. Du hättest am liebsten Bock, jede von diesen Erweiterungen zu kaufen, die man sich kaufen kann, um sein Volk da irgendwie aufzuleveln, wenn man seine Pyramiden da hochschraubt. Und nichtsdestotrotz, ich habe also sogar dann auch gewonnen und bin aber trotzdem verhältnismäßig ernüchtert zurückgeblieben, genauso wie Lena auch. Und Christoph war sich auch nicht mehr so sicher. Die sind natürlich jetzt schon mit einer Sammelbestellung und einem Game drin gewesen, wären aber danach, glaube ich, wieder ausgestiegen, weil es kam nicht dieses thematische Gefühl irgendwie auf. Es, mechanisch hat es super gut funktioniert, aber ich habe mich jetzt nicht so wie so ein geiler ägyptischer Babo gefühlt, der da seine Armeen durch die Gegend schickt. Also es war dann auch verhältnismäßig immer so, ja okay, der eine geht da rein, dann muss man jetzt da reingehen, damit er quasi nicht gewinnt. So wurde einem auch immer so ein bisschen die Entscheidung abgenommen, wo man, ja, was man jetzt als nächstes macht, insbesondere wenn man dann als letzter in der Zugreihenfolge vielleicht dran war, dann haben die anderen es nicht gemacht und du, es war klar, dann musst du, bist du gezwungen, da reinzugehen, damit du dem anderen nicht den Sieg schenkst und so. Also Seljuk, ich bin auf jeden Fall rausgegangen, tut mir leid.
Schade.
Ja.
Ich bin noch drin, Seljuk.
Also ich verstehe, was du meinst mit der Thematik, dass sie nicht so krass rüberkommt, aber ich muss dir auch ehrlich gestehen, ich meine zum Beispiel die ja, die Thematik, also die Thematik zum Beispiel, ich bin ab extrem großer Blood Rage Fan zum Beispiel, ne? Und ich finde, Blood Rage ist ein mega, mega hammergeiles Spiel. Aber ich zum Beispiel finde, du spürst bei Blood Rage auch nicht, dass der eine den Wolfsclan hat und der andere den, was weiß ich, den Widder-Clan hat. Du spürst nicht, dass da verschiedene Clans sind. Du denkst einfach nur, rein da, ich will zerfetzen, fertig. Und das geht einfach die ganze Zeit so. Und so auf die Art und Weise würde ich auch sagen, ist es bei Kemet, dass du sagst, du spürst deinen Charakter nicht, aber die Entwicklung von deiner Armee spürst du, weil du sagst, du kaufst dir da irgend so ein fettes Viech, was du mitziehst. Was ich nur jetzt heute gesehen habe, auch in der Gruppe, das wusste ich jetzt vorher gar nicht, ich hab da gar nicht reingeschaut in die ins Update, aber da ist ja dann diese grüne Pyramide, über die wir es schon letztes Mal hatten, ist jetzt ja revealed worden. Und da geht es ja darum, dass die jetzt hier Cthulhu mit reingepackt haben. Und ich habe mich erstmal habe ich gedacht, cool, ist doch ein cooles Feature. Und dann habe ich mir ganz kurz mal durchgelesen, was es ist. Und da wird wirklich gesagt, ja, die Tiles oder die Cthulhu-Tiles sind sozusagen die stärksten Tiles, die man sich in dem Spiel kaufen kann oder mit denen man sich eben aufrüsten kann. Aber da gibt's eben dieses standardmäßige Cthulhu-Manko, das Lovecraft-Manko. Du wirst irre. Du opferst deine Einheiten und so weiter und so fort, weil du opferst sogar Siegpunkte, habe ich sogar irgendwo gelesen, um natürlich diese Macht auszuspielen. Und dann war ich schon wieder so ein bisschen, oh, komm, warum haben sie nicht einfach dieses Feature reingenommen? Cthulhu, geil, Alter, es kommt einfach dieser Gott mit dazu. Vielleicht einen kleinen Twist reinmachen, aber lass doch die Tiles genauso stark oder ungefähr genauso stark wie die anderen auch, sodass das Spiel einfach noch mehr Variation hat und nicht, dass da eine neue Mechanik reinkommt, die eventuell entweder beschissen ist oder, also beschissen in dem Sinne, die Teile sind einfach nicht gut einsetzbar, weil sie eben vielleicht zu sehr abgenervt werden durch die Negativeffekte, oder sie sind einfach so overpowered, dass sobald einer sagt, ich nehme die grüne Pyramide mit rein, du eigentlich gezwungen bist, auch die grüne Pyramide reinzunehmen. Ansonsten hast du keine Chance, den Typen aufzuhalten, weil er ja sonst den kompletten Markt vor sich hat und machen kann, was er will sozusagen. Und da habe ich einfach die Befürchtung, ja, okay, komm, ich habe irgendwie das Gefühl, dass diese Erweiterung oder dieses Add-on wird das Spiel nicht besser machen. Aber habe ich auch schon bei uns in der Facebook-Gruppe reingeschrieben, dass ich trotzdem mit einsteigen werde, weil ich Kemet es schon so oft gespielt habe, dass ich alle Pyramiden schon durch habe und ich einfach cool finde, dass ich einfach noch eine weitere Pyramide dazu bekomme. Und ja, deswegen werde ich mit einsteigen. Aber Kemet bleibt weiterhin bei mir Area Control mäßig auf ganz hohem Platz.
Ich finde es auch, ich muss auch echt sagen, dass ich es echt interessant finde, was sie da machen wollen mit dem Cthulhu-Ding. Ich habe auch nichts dagegen, verstehe auch die ganze Diskussion nicht. So, wenn es Leute abfuckt, sollen sie sich die scheiß Addon einfach nicht kaufen. Klar. Und Fresse halten. Was ich halt bloß nicht verstehe, ist halt, ich bin hier wirklich seit 7 Jahren oder so, spiele ich wirklich sehr, sehr, sehr viel Smite. Das ist so ein MOBA, Battle of the Gods. Und es gibt so viele ägyptische Gottheiten, Alter. Von Hades über Osiris, über Amun-Kap und was weiß ich nicht alles. Die hätten auch so viele verschiedene ägyptische Gottheiten nehmen können, die auch richtig fetzen und dann thematisch noch drin sind. Ich verstehe halt nur nicht, ob die jetzt mit Cthulhu und Cash Grab machen wollen oder ob es halt wirklich thematisch so geil passt. Aber ich glaube, die hätten auf jeden Fall sich noch ordentlich an der ägyptischen Mythologie bedienen können.
Ja, ich find's aber eigentlich cool, dass sie diesen Kickstarter dadurch extremst auffrischen. Weil plötzlich siehst du einfach nur Kemet und dann steht da einfach Cthulhu. Finde ich cool, dass sie es mit reingenommen haben. Nur eben, dass sie es versucht haben, mechanisch komplett anders zu machen und eventuell eben dieses Risiko reinzumachen, dass es nicht gebalanced ist, finde ich schade.
Stefan, du hast doch ja alles in Arkham Horror. Da gibt's doch auch einen kleinen Ausflug nach Ägypten, oder?
Ja, es gibt, oh Gott, ich weiß gar nicht, es gibt diese Ausstellung, es gibt so eine Museumsausstellung, so eine ägyptische
Diese Wanderausstellung.
Genau. Da, ne? Wie greift denn da so diese Cthulhu-Thematik in das Ägyptische ein? Was kannst du da ein bisschen was zu sagen, dass das vielleicht nachvollziehbar ist, warum sie die Entscheidung jetzt getroffen haben?
Also eigentlich ist es nur, so ein Plättchen, wo man halt eben hingehen kann und dann ziehst du quasi von so einem ägyptischen Stapel Begegnungskarten, die halt eben diese ägyptische Ausstellung irgendwie betreffen und kannst dann da entsprechend andere Items und Relikte und so weiter und so bekommen, aber
vom Fluff her war dann auch irgendwie, geht dann auch daher vor, dass die Ägypter schon mit Cthulhu irgendwie am Start waren oder weil eigentlich ist ja Cthulhu so ein Wasser, okay.
Ne? Es geht einfach eigentlich nur, also in dem Fall geht es einfach nur um die Ausstellung, die in der Stadt stattfindet, ansonsten gibt's da keine großartige Verbindung.
Egal, also, warte mal kurz, Chris, thematisch gesehen, aber haben ganz viele geschrieben, in dem Lovecraft-Universum gibt's ja einen ägyptischen Gott und der hat ja diesen komischen Namen, ich will den jetzt irgendwo finden, um ihn abzulesen.
Nyarlathotep.
Genau, also thematisch gesehen würde es anscheinend reinpassen. Dass da Cthulhu mit reingezogen wird, ist natürlich
dann... Hätten sie auch Lovecraft-Expansion nennen können und nicht Cthulhu-Expansion.
Ja.
Egal. Weiter, würde ich sagen, ne? Stefan, was habt ihr noch gezockt?
Danach haben wir Millennium Blades eine Runde gezockt, was 3-2 zu 5 gespielt. 3 fanden es gut, 2 fanden es wieder nicht so gut, weil sie einfach überfordert waren am Anfang beim ersten Mal. Hatte Daniel ja auch schon berichtet, aufgrund der großartigen Vielfalt und so weiter, muss man es einmal gespielt haben, um reinzukommen. Und danach geht's halt eben easy-go-lucky-mäßig auf jeden Fall ab. Habe ich gewonnen.
Was sagst du denn zu 5 Spielern? Ist gut oder ist halt zu heftig?
Nee, super. Alles gut. Kein Unterschied. Okay. Zu viert, zu fünft. Alles gut. Und danach, jetzt muss ich kurz überlegen, was wir danach noch gespielt haben. Danach haben wir, glaube ich, Ten Garden noch gespielt, was ich jetzt zum zweiten Mal schon gespielt habe. Das haben wir dann wiederum zu dritt gespielt. Das hat mir auch richtig, das haben wir gar nicht. Wir hatten erst noch eine Runde Tapestry zu dritt gespielt. Und dann haben wir Ten Garden noch zu dritt gespielt. Tapestry hat mir wieder mega viel Bock gemacht, hat uns allen drei richtig viel Spaß gemacht und Ten Garden fanden wir auch nach wie vor richtig gut. Ich kann natürlich auch Leute verstehen, die sagen, ja, mir ist das zu langweilig, wenn ich da so einen Garten baue, aber das geht halt locker flockig erst am Anfang los und danach muss man schon so ein paar kleine Entscheidungen treffen, was man jetzt am besten irgendwie macht, um seine Set da zu collecten, was auch ein bisschen was mit Glück zu tun hat und so weiter und so fort. Aber du hast halt am Ende was richtig Schönes da aufgebaut. Die Miniaturen sind halt nervig klein und die Symbole sind halt eben super nervig klein. Also da hätte man durchaus noch ein bisschen dran rumschrauben können, aber ansonsten macht mir das auf jeden Fall Spaß. Wäre auch was für dich und Beate, Daniel.
Ja, glaube ich. Ich habe mir ja die Box angeguckt, als wir Freitag bei dir waren. Und also so der optische Eindruck ist sowieso absolut positiv und das, was du bisher berichtet hast, auch. Und ich würde super gerne mal zocken, auf jeden Fall.
Lola, was habt ihr noch gezockt? Das war's, glaube ich.
Okay.
Der reicht ja auch für einen Tag, Alter.
Ja, dann, definitiv.
Dann würde ich sagen, gehen wir mal rüber auf das Thema von heute.
Wir sind doch noch gar nicht durch, oder?
Digga, Alter, was ist mit dir?
Der Chris hat noch nichts erzählt und ich habe auch noch nichts erzählt.
Hä? Ich habe doch gerade gesagt, habt ihr doch was gezockt? Und alle haben gesagt, nee, das reicht doch für einen Tag.
Du hast Stefan gefragt, Mann.
Eiskalt, Alter.
Ja, okay, Daniel. Hast du noch was zwischendurch gezockt oder geht's direkt mit uns weiter?
Ich habe zwischendurch auch noch was gezockt, aber du kannst gerne mal noch loslegen erstmal.
Ja, Daniel kam zu Gast und wir haben mit dem, erst kam Thorsten zu mir und ich habe mit Thorsten zu zweit Monumental gespielt, welches sich wirklich immer noch als ein grandioser Deckbilder. Ich habe mit den Japanern gespielt und er mit den Wikingern. Hat mir super, super Bock gemacht. Ist auf jeden Fall ein Ding, was bleiben wird. Danach habe ich gespielt mit Thorsten Edge of Darkness. Habe jetzt mal ein weiter fortgeschrittenes Szenario gewählt. Ich glaube, das fünfte oder so. Ist ein Mörder-Ding. Also gefällt mir immerhin wirklich noch sehr, sehr gut. Wird auf jeden Fall auch bleiben. Also muss ich sagen, dass Edge of Darkness und Monumental momentan echt zwei Favoriten von mir sind, die ich wirklich am liebsten öfter spielen würde. Und dann kam Daniel, weil wir waren verabredet, um endlich mal nach langem, langem Hin- und Her-Gelaber und jetzt machen wir es, haben wir es endlich geschafft, Too Many Bones zu spielen. Yeah. Und haben mit Thorsten zu dritt dann Too Many Bones gespielt, haben Undertow gespielt, ich weiß gar nicht mehr, welchen Boss wir gewählt haben. Irgendeinen mittleren. Es war nicht Barnacle auf jeden Fall, es war irgendeine andere.
Auf jeden Fall auch
ich aus Undertow, ja. Der Thorsten hat, glaube ich, Stanzer gespielt.
Nee, ich war Stanzer.
Du warst Stanzer, wie hieß denn der Thorsten nochmal? Mit dem
Thorsten
Wolf.
Mit dem Schattenwolf.
Genau, aber die mit dem Schattenwolf.
Jetzt ich hatte den verdammten Namen, ey.
Und ich hatte den Typen das mit da. Dem Pfeil und Bogen, das da. Das da. Und wie hieß der mit dem Pfeil und Bogen, wenn ich gespielt habe? Ghibli oder irgendwie
Ghibli.
So?
Ghibli.
Studio Ghibli, Alter. ich muss einfach sagen, Too Many Bones ist einfach ein mörderheftig gutes Spiel. Und es hat mega Bock gemacht. Es waren die Encounter, die wir vorgelesen haben, waren lustig. Die Kämpfe waren geil interessant. Es war sogar lustig, Daniel 5 Runden am Stück failen zu sehen, seine scheiß Schatztruhe aufzumachen.
hatte auch die schwerste Schatztruhe, muss man so sagen.
Es macht mega, mega Bock, seinen Charakter aufzunehmen. Das ist wie in so einem Rollenspiel, wo du deinen Charakter individuell weiterentwickelst und überlegst, boah, fuck, ey, hau ich jetzt meine Entwicklungspunkte in irgendwelche Stats, dass mein Angriff oder mein Defense besser wird oder lerne ich neue Fähigkeiten. Mein Pfeil- und Bogentyp hat sich super geil gezockt. Man will am liebsten alles entwickeln. Du kannst dich nie entscheiden, scheiß, auf welchen Skill gehe ich jetzt? Wo nehme ich den Würfel oder nehme ich den Würfel? Und alle wollen natürlich, dass du irgendeinen Würfel snacks in irgendeine Fähigkeit, die allen was bringt. Und ich sage, nein, Mann, ich will Damage raushauen. Es hat mega Bock gemacht, Daniel, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich hatte ja Stanzer hatte ich bisher auch noch nicht gespielt. Ist auch ein bisschen, also einer der schwierigeren Charaktere. Deswegen, das kann ich auch nicht so ganz verstehen, dass man wirklich in die, wenn du dir jetzt nur die Undertow-Box kaufst und du zockst als erstes Stanzer, sitzt du da, glaube ich, und denkst dir so, what the fuck, was wollen die jetzt eigentlich von mir? Weil da muss man echt erstmal reinkommen und das verstehen, wie das funktioniert, weil die kann ja so verschiedene Lieder spielen und jedes Lied hat dann einen eigenen Effekt und die Würfel werden halt auch nicht verbraucht, wie üblich, sondern man muss sich dann jede Runde entscheiden, ob man sein Lied halt weiterspielt oder pausiert und so und aber so thematisch so richtig geil gemacht und ja, keine Ahnung, ich weiß ja, ich wiederhole mich, aber
ja, Daniel hat mit seinen Kriegsliedern die ganze Gruppe immer gebufft und das hat echt mega Bock gemacht.
Ja,
also,
absolut. Ja,
das war echt super Hammer Game. Also wird definitiv auch nicht ausziehen.
Ja. Hat Daniel dabei dann auch wirklich dann so Hymnen angestellt, also für die Immersion?
Hat er gemacht.
Okay. Natürlich.
Der hat seine Ukulele rausgeholt und hat dann rumgetrellert.
Ich sag, da, Ukulele, nee, da kann ich schon mal die Stimme. Ich weiß genau, der Daniel ist Querflötenspieler seit der ersten Stunde.
Aber ich muss auf jeden Fall sagen, ja, Tomini Bones hat mich mal wieder überzeugt und ich verstehe auch nicht, warum ich beim ersten Mal spielen fand ich es wirklich brutal scheiße damals. Hab dem aber dann zum Glück nochmal eine Chance gegeben und das schaffen Games dann nicht oft, mich nach dem zweiten Mal dann doch noch zu umzuhauen. Viele Spiele bleibt meiner Meinung dann bestehen und dann war ich mir auch sicher, dass es so ist, aber Tomini Bones hat es irgendwie geschafft, mich doch in den Bann zu ziehen.
Ja.
Ja.
Absolut.
Seldschuk, okay, jetzt darfst du erzählen, was du gerade sagen wolltest. Darfst du das neue Thema
anstimmen? Eine Sache habe ich noch, weil ich habe eine Sache habe ich noch gezockt. Ich muss nämlich jetzt auch nur kurz erzählen, dass
ich. Ach, ich auch, Junge, das Wichtigste hätte ich was vergessen.
Alter, habe ich mich Daniel. Erschreckt.
Hau raus. Hau raus, Daniel, du zuerst.
Okay, ich zuerst. Und zwar habe ich am Wochenende mein eigenes Knizia-Projekt gestartet. Also ich bin quasi dem Seldschuk nachgefolgt und hab mit
Beate. Oh, ich hab Gänsehaut, Digga.
Ja, ich weiß, Mann. Und hab mit Beate auch ein Knizia-Projekt gestartet. Aber wir haben uns da auf ein Game beschränkt. Und zwar haben wir uns My City besorgt. Und
Jesus.
Haben das seit Samstag, ich glaube am Samstag, ich weiß nicht wie viele Stunden hintereinander und haben es fast durchgezockt jetzt. Also es ist ja Legacy und es gibt 8 Umschläge in diesem Karton und jeder Umschlag sind 3 Spiele, also 24 Spiele insgesamt. Wir haben jetzt 23 Games haben wir jetzt hinter uns und das letzte steht jetzt noch aus. Und ich muss sagen, ich finde es richtig geil. Also ich kann jedem nur sagen, wenn man jetzt nicht eine totale Abneigung gegen Puzzlespiele oder Plättchenlegespiele oder was weiß ich auch immer hat, zockt einfach mal My City. Also das
Spiel des Jahres?
Ja, ey, ganz ehrlich, wenn es ein Spiel verdient hat, Spiel des Jahres zu werden, dann My City, weil das ist einfach 1A umgesetzt. Das macht richtig Laune, wie sich das entwickelt. In der ersten Runde denkst du dir noch so, ja, okay, relativ easy. Aber es kommen immer wieder neue Sachen hinzu, wie man Punkte machen kann. Ich will ja jetzt auch nicht allzu viel spoilern. Dann fallen aber wieder Sachen weg. Wo man vorher über zig Partien Punkte mitmachen konnte und dann sitzt du da und puzzelst an deinen Teilen rum und irgendwann fällt dir ein, ach scheiße, die Regel gilt ja gar nicht mehr, jetzt gilt ja wieder was anderes und es wird auch mit zunehmender Dauer immer komplexer und anspruchsvoller, dass man halt auch wirklich gucken muss und taktieren muss, wie mache ich denn da jetzt meine Punkte? Klar, ist es auch ein bisschen random und ein bisschen Glück, weil es wird eine Karte aufgedeckt und das Teil musst du dann halt platzieren. Aber irgendwann weiß man ja halt auch, okay, mit dem Teil kann ich das und das machen und das will ich, weil irgendwann kommt diese Karte ja und dann kann man sich ja, sage ich mal, auch Platz dafür lassen, wo man das dann halt einbauen will, um dann halt seine Punkte-Kombo zu holen. Und wie gesagt, wir haben da, glaube ich, Samstag, keine Ahnung, 8 Stunden am Stück oder so gezockt, eine Partie nach der anderen und dann machst du wieder einen Umschlag auf und dann gibt's wieder neue Regeln und dann gibt's wieder ein paar Aufkleber und dann gibt's dieses und dann gibt's jenes und es macht einfach mega Laune, Punkt. Und
wenn es durchgezockt ist, ist vorbei?
Wenn es durchgezockt ist, gibt es ein Endlosspiel. Auf den Spielplänen ist quasi auf der Rückseite so ein Endlosspiel drauf, was man auch mit Leuten zocken kann, die halt nicht bei der Legacy-Variante dabei waren. Aber da bin ich ganz ehrlich, das macht, glaube ich, für mich keinen Sinn. Ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass das wenn der letzte Umschlag abgeschlossen ist, dass das dann noch mal auf den Tisch kommt. Kann ich mir nicht vorstellen. Weil da natürlich auch auf sehr viele Elemente, die man im Laufe dieser Kampagne dann da kennenlernt, verzichtet wird. Und das finde ich dann halt wiederum schade. Ist logisch. Aber irgendwie schade, was ich mir jetzt halt schon überlegt habe, es ist ja Material für 4 Spieler drin und im Grunde spricht halt nichts dagegen, das zu zweit einfach nochmal komplett durchzuspielen, diese Kampagne, weil vom Material her ist ja noch genug da, also man könnte einfach die 2 Spielpläne nehmen, die noch da sind und könnte das zu zweit einfach nochmal 24 Partien zocken. Also ich kann es nur empfehlen, lohnt sich und wenn das nicht Spiel des Jahres wird, dann weiß ich auch nicht.
Ich habe auf jeden Fall auch sehr Bock drauf. Ich habe mir das nämlich auch startklar gemacht. Das steht nämlich bei mir auch. Ich habe nur keinen, der Mist mit mir spielt.
Oh. Oh. Bin ich sofort nochmal dabei.
Ich sag gerade so, ne? Ich sag gerade so, ich habe nichts mehr gezockt so und dann guck mal in die Kamera, Leute, was ich hier so. Hier ist noch, weißt du? Alles liegt da noch und ich hätte es fast vergessen, darüber zu reden.
Ich habe nur Türen gesehen, sonst nichts. Was war das?
Ja. Was ist das? Scheichrast das?
genau. Die Leute wollten ja wissen und haben mich immer gefragt, so, was sage ich denn zu Reichbusters? Ich habe es gestern endlich geschafft, zwei Runden zu spielen. Und habe mit meinem, mit Markus, einem der coolsten Dudes, mit denen ich so sonst zocke, habe ich halt mit ihm zusammen drüber geredet, dass wir wirklich Reichbusters komplett alleine durchzocken, weil wir halt so von Games, die wir feiern und Thematiken, sind wir halt quasi wie dieselbe Person. Ja, Reichbusters ist halt storytechnisch, die Deutschen sind halt irgendwie kurz davor, die Übermacht im Krieg zu verlieren und sind halt am Experimentieren, dass sie Projekt Lebenskraft nennen. Die haben da irgendwie in Indien irgendwas gefunden, so eine Quelle, mit der die irgendwie Materie quasi kontrollieren können. Und die Nazis sind kurz davor, den Durchbruch mit der Atombombe zu haben und haben halt gehört, die Deutschen, die sind da irgendwie, die haben da irgendwas, womit die quasi die Überhand im Krieg gewinnen können. Und schicken dann halt einen Squad los nach Wewelsburg, in Himmlers Wewelsburg, um quasi da nach irgendwie so Daten zu suchen. Ja, und wir beginnen dann halt, Reichbusters. Wir sind ein Squad von internationalen Soldaten. Also wir sind jetzt nicht nur Amerikaner, also es sind ja in der Boxen, glaube ich, so fast 20 Helden drin. Das heißt, in unserem Team sind zwei Russen und zwei Amerikaner, Red Sparrow und so ein Kram. Ist schon mal richtig cool gemacht. Wir haben eine so eine Scharfschützin, eine so eine Nahkampfperle, dann haben wir so einen Typ mit Pfeil und Bogen und dann halt den Colonel, den Squadleader, den halt mit einer MP und einer Pistole. Ja, und die erste Mission lautet einfach, besorgt ein Dossier, wo quasi nachgewiesen werden kann, was die Nazis da gerade fabrizieren. Ja, ich muss halt sagen, es war einigermaßen holprig war der Start, weil es sind schon sehr viele Regeln. Weil es ist nicht so ein klassischer Dungeon Crawler, wo du dann quasi rumläufst und musst gucken, wie spawnen Monster, wie verhalten sich Monster und so. Sondern es gibt halt viele Mechanismen, die ineinander greifen. Der wichtigste Mechanismus bei Reichbusters ist wirklich Lärm. Es gibt halt quasi in jedem Szenario gibt es eine Voralarmphase und eine Nachalarmphase. Das heißt, irgendwann wird der Alarm erreicht sein. Das heißt, irgendwann lösen die Nazis den Alarm aus und dann bricht da die Hölle los, wo du bist. So. Bei dem ersten Szenario waren das eine acht Runden bis zur Alarmphase, und hätten wir den Alarm ausgelöst, dann hätten wir das Spiel verloren. So. In den späteren Szenarien wird der Alarm zwangsläufig immer irgendwann ausgelöst, und deine Aufgabe ist einfach dafür zu sorgen, dass es so spät passiert wie möglich. Das Geile, was bei Reichbusters ist, ist halt, jeder hat halt ein komplett eigenes Deck, was komplett unique ist. Du hast halt zwei Special Cards, sag ich jetzt mal, die haben eine fette Ultra-Ability drauf. Und die anderen Karten sind genau in der Mitte durchgeteilt. Du hast dann immer so eine obere Aktivität, die dann irgendwas dir erlaubt. Oder eine untere, mit der du Aktionen boosten kannst. Das heißt, du kannst dann von dir irgendeinen Würfelwurf boosten oder von Leuten, mit denen du in einem Teil stehst. So. Das ist schon mal ganz geil gemacht, dass halt jeder seine Karten hat. So, jetzt ist noch das Coole. Du hast halt keine klassische Zugreihenfolge, sondern du hast halt du kannst halt entscheiden, wer ist der Erste, wer ist der Zweite, wer ist der Dritte, wer ist der Vierte. So, jeder spielt zwei Charaktere, wenn man zu zweit spielt. Also man spielt immer im Vierer-Squad. Und dann sind wir da halt rumgelaufen und jede Scheiße macht da Lärm. Du machst die Türen auf, je nachdem wie dick die Tür ist, gibt einer, zweier, dreier Türen, musst du verschiedene Würfel werfen und die Lärmproben abwürfeln. Wenn du Pech hast, es gibt Exploding Dice, da musst du noch einen Würfel werfen und noch einen Würfel werfen. Und immer, wenn du Lärm gemacht hast, wirklich immer, sobald du einen einzigen Lärm gemacht hast, musst du eine Karte vom Lärmdeck aufheben. Die sagt dir, irgendwas Bestimmtes passiert. Zum Beispiel, keine Ahnung, Alter, Tür knacken, würfel einen weiteren weißen Würfel. Und dann steht immer in der Mitte der Karte eine Zahl wie 4, 5, 6. Sobald du das über diese Zahl quasi überschritten hast, löst du eine Enemy Patrol aus. Das heißt, dann patrouillieren die Enemies. Weil das Geile ist, sobald irgendein Enemy, überall gibt es so Spawn-Token auf dem Feld, und sobald irgendein Marker quasi die Sichtlinie zu dir hat, sind die erstmal suspicious. Das heißt, die ahnen oder die irgendwas suchen die halt. Und wenn nach der Enemy-Phase dieser Squad immer noch suspicious ist, dann sind die alarmiert. Und sobald Enemies alarmiert sind, greifen die halt auch an. Und das Geile, was ich jetzt am allergeilsten finde, wenn du nach deiner Aktivierung, also nach der Enemy-Aktivierung, also nach jedem Held, aktivieren auch einmal die Enemies. Und wenn die Enemies, wenn irgendeiner dieser Enemies alarmiert ist, springt quasi dein Rundentracker automatisch einen weiter. Ne, also am Ende von allen Aktivierungen springt ja eh eine weiter, aber wenn zwischen diesen ganzen Aktivierungen irgendein Squad noch aktiviert ist und halt alarmiert ist, springt das auch ein weiter. Das heißt, du musst aufpassen, dass keiner irgendwie ahnt, was da los ist, weil sonst springt die Zeit einfach weiter und du bist in zwei Runden, hast du verkackt. Und dann gibt's dann auch so Sachen, zum Beispiel wie Granaten, es gibt dann solche Fähigkeiten wie Bang und Boom. Wenn du da irgendeine Bang-Fähigkeit machst, dann springt der Alarm auch automatisch ein weiter. Und bei der Boom-Fähigkeit springt er zwei weiter. Du versuchst halt die ganze Zeit keinen Lärm zu machen. Das macht mega Bock. Ich bin kein großer Dungeon-Crawler-Spieler. Ich kann jetzt halt nicht sagen, was haben die ganzen Leute daran zerfetzt, denen es nicht gefallen hat. Die haben dann vielleicht andere Spiele gespielt, wie Gloomhaven und so, und messen das dann mit irgendwelchen Dungeon-Crawlern, die sie lieben. Ich mag Dungeon-Crawler eigentlich nicht und habe Reichbusters nur geholt wegen dem Thema. Ich habe zwei Runden gespielt und ich find's mega, mega geil. Ich kann nicht sagen, wie es in den folgenden Szenarien sich ändern wird, ob es so bleibt. Aktuell ist es halt so, ich habe zwei Level gezockt, es macht mega Bock. Wir haben den Hard-Mode gespielt, der ist Permadeath, das heißt, wir sind dann die zweite Mission verkackt, alle unsere Helden sind verreckt, die dürfen wir jetzt diese ganze Kampagne nicht mehr auswählen, die sind out of the box, das heißt, wir müssen quasi nächstes Mal neu starten mit anderen Helden in der zweiten Kampagne. Ich habe Bock drauf, also ist für mich auf jeden Fall ein dickes Ding.
Ein Hauptkritikpunkt, was ich so irgendwie mitgekriegt habe, ist, dass es halt sich extremst wiederholt in dem, was man tut. Also ich habe mich da nicht ausführlich mit beschäftigt. Ich habe mir auch nicht das ganze Video von der Nische reingezogen. Ich habe nur mal reingeguckt und das habe ich so rausgehört, dass das einer, abgesehen von irgendwelchen Schwächen im Regelbuch, kann ich nicht beurteilen, aber das war wohl irgendwie einer der Hauptkritikpunkte.
Also gibt es einen Fehldruck, das ist nicht auszulassen, das Regelbuch ist auch nicht das Geilste, da gibt es schon ein paar Schwächen, aber ich muss sagen, spielerisch, ja, keine Ahnung, es ist halt ein Dungeon-Crawler, ne? Also, es ist halt ein Dungeon-Crawler, ich weiß halt nicht, was du da halt so krass anders machen willst, ich finde halt diese Lärmmechanik finde ich halt mega geil, ich habe halt schon viele andere gespielt, yes. Ich habe halt Descent gespielt, ich habe Imperial Assault gespielt, ich habe Hellboy gespielt, ich weiß gerade nicht, was ich noch, also da waren ein paar, ja.
Keine Ahnung.
Und ich muss halt sagen, dass die haben mir jetzt alle nicht so gefallen. Imperial Assault habe ich auch gedacht, huckt mich mega allein vom Thema, aber Imperial Assault war bei mir schnell die Luft wieder raus. Hellboy habe ich beim Potti damals einmal gezockt, hat mir jetzt auch nicht so gut gefallen. Also ich bin halt nicht der richtige Ansprechpartner dafür. Ich kann nur sagen, ich hatte einen Mörderspaß und ich hätte am liebsten heute direkt die weitere Runde gezockt, ne?
Ja, das ist das Einzige, was zählt.
Genau, das ist es halt. Also es wird bei mir auf jeden Fall nicht ausziehen. Ich habe auf jeden Fall vor, die Kampagne durchzuzocken und ihr werdet im Podcast hier natürlich auch hören, ob das halt weiter in Kraft tritt und ob ich es irgendwann abgebe. Aber aktuell bin ich auf jeden Fall mega glücklich, es zu haben und der ganze Kram, was ich dann noch so gesehen habe an Monstern, die kommen, macht auf jeden Fall Bock auf mehr. Das war's. Jetzt können wir quasi zu meinem Hauptthema kommen, Leute. Also Reichbusters ist auf jeden Fall zwei Daumen hoch von mir.
Das Thema, was wir heute haben, wurde ja, glaube ich, in den Kommentaren irgendwann mal genannt, so viel ich weiß. Oder
nee, gestern in der Facebook-Gruppe.
Facebook-Gruppe. War eine ganz coole Frage. Es hieß, welche oder nennt mal fünf Games, bei denen ihr sagt, dass das Artwork für euch absolut mega geil ist oder eventuell, keine Ahnung, dass ihr sogar sagt, ihr würdet das Game nur wegen dem Artwork kaufen oder was auch immer. Also so wie Chris auf jeden Fall einkauft.
Nee, Alter, dass der Stefan kauft so einen. Der ist der Einzige, der Kickstarter-Kampagnen backt, ohne sich damit zu beschäftigen.
Das sehen wir jetzt gleich, wie es sich ding. Also, ich würde mal ganz kurz sagen, wie habt ihr eure Artworks bewertet? Also, ich sag mal so, ich hab's mehr Richtung Artstyle, dass ich einfach gesagt habe, wie ich den Artstyle finde und die Zeichnung sozusagen, wie der Illustrator das Ganze rübergebracht hat. Also ich bin jetzt nicht über dieses Ganze, jetzt mal als Beispiel, boah, ich finde das Nemesis-Artwork geil, weil das komplette Spiel einfach als komplettes Artwork genommen wird, sondern ich habe wirklich nur von Artworks geredet.
Ja. Ja, habe ich auch ungefähr so, ja.
Ja, ich habe bei mir Spiele genommen, die ich allgemein richtig fett stimmig finde und nicht zuletzt deswegen, weil die, ja, so geil gezeichnet sind, geil gemacht sind, geiler Stil sich einmal durch das ganze Ding durchzieht und für mich persönlich dann ja so einen ganzheitlichen Aha-Effekt ist, wo ich jedes Mal denke, wenn das auf dem Tisch liegt, oh, das sieht richtig geil aus. Das sieht richtig, richtig, richtig geil aus. Also es macht mich richtig, richtig an.
Genau. Okay. Aber halt wirklich die Zeichnungen, also die Illustrationen in den stand zumindest bei mir im Vordergrund und jetzt nicht die Mechanik in erster Linie.
Dann würde ich sagen, habt ihr es gerankt bei euch oder habt ihr einfach nur 5 Spiele?
Dann würde ich, wenn ich es nochmal ranken müsste, dann würde ich jetzt einmal ganz kurz nochmal in mich gehen und jemand anders anfangen, aber ansonsten einfach könnte ich so, ja, ich weiß nicht.
Nee, ich würde sagen, wir machen es ohne Ranking, weil es kann ja sein, dass es Überschneidungen gibt. Und wenn es Überschneidungen gibt, kann auch gleich einer sagen, ja, fand ich auch.
Ja.
Weil dann nimmt der einen nicht dem anderen die Nummer 1 raus oder sowas.
Also meine Spiele hat auf jeden Fall keiner. Das weiß ich auf jeden Fall, weil ich da schon mal mir Mühe gegeben habe und versucht habe, mich in euch hineinzudenken und extra was
anderes. Habe ich genauso ja? gemacht. Ich habe extra Spiele genommen, auf die ihr 100% niemals kommen würdet.
Da bin ich jetzt gar nicht nachgegangen. Okay, das heißt, ich bin der Einzige, der dann die Standardsachen hat.
Na, ich habe extra drei mehr aufgeschrieben, falls es Überschneidungen gibt, dass ich dann die Überschneidung wegstreichen kann.
Heftig,
Alter. Wollen wir einen vorab schon mal rausnehmen, damit wir gleich wissen, das Ding ist hundertprozentig mit dabei?
Nein. Ich habe Angst, dass das. Ich will nicht spoilern. Das
ist spannend. Ich bin mir zu 1000% sicher, das haben mindestens 3 von uns.
Boah, okay, ich glaube, also fangen wir schon an wie bei Miami Dice, wo die vorher wetten, wie viele Überschneidungen es gibt. Aber ich glaube tatsächlich, dass es keine 3 Überschneidungen gibt.
Es gibt keine.
Doch, ich glaube, es gibt
keine einzige Überschneidung.
Keine.
Doch, ich glaube, es gibt mindestens eine, aber keine 3.
Aber wenn es eine Überschneidung gibt, dann gibt es sie bei dir und bei Daniel.
Okay, komm, jetzt machen wir mal nicht so spannend, haut mal raus jetzt. Was ist euer erstes Spiel, was ihr nennen wollt? Ich bestimme jetzt einfach Stefan.
Du Spast, okay, dann fange ich mal an. Ich habe ein Spiel rausgesucht, was ich noch gar nicht so häufig gespielt habe, aber was ich damals schon vom Artwork so herausragend fand, dass ich es mir unbedingt kaufen wollte. Ich habe es, glaube ich, 2 Mal tatsächlich gespielt, seitdem steht's hier und eigentlich steht's auch auf dem Auszugstapel, aber jetzt, nachdem ich jetzt gerade wieder so drüber spreche, werde ich es wieder auf die andere Seite des Regals zurückräumen. Und zwar sind wir mal wieder bei dem verbotenen Sperrkraftverlag angelangt und
Warte. Wollen wir es ein bisschen als Ratespiel machen?
Ja, machen wir, gerne.
Ja, okay.
Okay, komm, gib einen Tipp.
Ja, ist ein Ryan Laukart-Game. Boah, das ist direkt so ein heftiger.
Oben und unten.
Genau, und ich habe als erstes Ding habe ich oben und unten genommen. Ist natürlich für die Zuhörer jetzt ein bisschen blöd, wenn die das Spiel nicht kennen. Ihr müsst dann nochmal aufs Video reinschauen oder einfach so mit eurem Handy nebenher mal ein bisschen googeln, wie das ganze Ding aussieht. Es sieht einfach super cool aus. Oben und unten ist so ein kleines, ist eigentlich auch so ein Arbeiter-Einsatzspiel, wenn du so willst. Du hast oben auf der Oberfläche musst du halt eben so Gebäude bauen und hast halt eben Leute und die kannst nach unten in die Tunnelsysteme schicken und dabei erleben die halt so Geschichten, wo die verschiedene Proben machen müssen. So ein bisschen Choose Your Own Path und so weiter und so fort. Und die Männlein sind richtig niedlich gezeichnet und diese Häuser und es hat halt alles für sich selbst so einen richtig coolen cleanen, niedlichen Zeichenstil einfach drum und dran. Ich mag das Ding mega, mega, mega gerne anschauen. Leider kam es so gut wie nie auf den Tisch, weil ich mich erinnern konnte, während dieser Events, die man dann da unten macht und so weiter, kann man es entweder eher sich aussuchen, ob man die Probe einfach oder schwer haben will und irgendwie hat man nie genug Power, um diese schweren Aktionen zu machen und krüppelt dann immer nur die leichten Aktionen vor sich hin und das war einfach ein bisschen schade, aber mit den Geschichten her und so alles sehr, sehr nett und oben und unten habe ich dafür jetzt quasi auf meinen Platz 5 gesetzt.
Ganz, ganz kurz an die Zuhörer und Zuschauer, es wäre natürlich praktisch, wenn ihr euch am besten gleich eure BGG-App dazu nimmt und gleich nach den Spielen sucht, weil ich glaube, ansonsten kommt ihr gar nicht ins Feeling mal zu verstehen, warum der Stefan jetzt zum Beispiel oben und unten geil findet. Deswegen nehmt euch gleich euer Handy oder euer Tablet in die Hand und guckt euch gleich Spiele parallel an. Dann könnt ihr auch gleich miterleben, warum er das so geil findet. Dann würde ich einfach weitermachen. Ich habe was ganz, ganz Kleines. Mach mal noch nicht was Kleines. Mach mal erstmal so einen Mainstreamer. Ich habe mir ein Spiel genommen, das ein richtig, 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 richtig räudiges Board hat.
Okay.
Ein richtig räudiges Board.
Ein richtig, richtig räudiges Board.
Ich glaube, Food Chain hast du nicht.
Nee, deswegen, sonst hätte ich direkt gesagt Food Chain Magnat.
Ja, es ist Food Chain Magnat. Ich finde die Karten und die auch das Artwork auf dem Cover, ich finde dieses 50er 50er-Style-Artwork finde ich so geil.
Ist auch geil.
Ich liebe diese Werbeplakate von früher. Ich liebe dieses Ganze. Auch alleine schon, was weiß ich, von früher, so Zigarettenwerbung und so weiter. Auch wenn es natürlich jetzt Zigaretten, ich will jetzt nicht für Zigaretten werben, aber es ist alles, was von früher ist, ob es für Alkohol ist oder sowas, es sieht alles einfach cool aus.
Ja,
ist die so, wussten, ist so. Und zu dem Zeitpunkt war es, glaube ich, auch einfach so, die durften, oder da war einfach dieser moralische Aspekt war noch nicht so krass dabei. Deswegen
da gab es noch keinen Sexismus.
Da konnte man einfach alles cool darstellen und diese Art von Artwork finde ich mega geil, diese 50er Jahre, deswegen ist bei mir Food Gym Magnat auf jeden Fall mit dabei.
Ist auch wirklich gut umgesetzt, ich muss auch sagen, die Karten und diese Speisekarte, das ist alles perfekt und umso weniger kann ich das nachvollziehen, wie man so einen absolut ultra hässlichen, lieblosen, billigen Word Art 80er, 90er Jahre Stil Spielplan da rausbrettern kann. Das Ding muss ja jetzt nicht überproduziert hübsch sein, und das kommt ja auch immer wieder das Argument, ja, das ist ja halt zweckmäßig. Ja, es ist zweckmäßig, aber es ist halt auch zumindest für mich ultra brutal hässlich.
Ultra brutale.
Dann würde ich jetzt einfach mal weiterpassen an Chris.
Ja, ich muss einfach, es muss genannt werden, weil wenn man von Artwork spricht, kommt man an einem
Spiel. Okay. Es ist immer noch ein Rätsel, ne? Also nicht, dass du es gleich den Namen nennst.
Ja, kommt man an einem Spiel nicht vorbei, welches meiner Meinung nach, also wir machen es, es ist nicht gerankt mit Top, es ist einfach 5 Spiele, oder?
Ja, genau.
Dann muss ich sagen, kommt man an diesem Spiel nicht vorbei und wir wären nicht die coolen Dudes aus der Brettspielszene, wenn einer von uns Affen das Ding nicht drin hätte. Es ist ein Kickstarter-Exclusive-Ding gewesen.
Ist ein Kickstarter-Exclusive.
Heftigste Artwork.
Spiel.
Heftigste Artwork in Brettspielszene. Von Simon. Ab 18?
Oh Gott, Alter. Hate.
Es ist Hate, Alter. Alleine, ich habe bei Hate auch das Artwork-Book dabei. Alter Falter. Das ist so geil gezeichnet. Das ist so ein geiles Universum. Das sieht so hübsch aus, das Spiel. Alter, ich muss einfach ganz im Ernst, ich hab Hate noch nicht gezockt, wir reden jetzt auch nicht von coolen Mechaniken, sondern einfach nur vom Aussehen. Und ich muss sagen, Alter, Hate ist, glaube ich, das heftigst aussehendste und geilste, aufgemachteste Game, was ich jemals gesehen habe. Ne? Also es sieht einfach nur krank aus. Also Hate muss in eine Top-5-Liste sein bei irgendeinem von uns, wenn es ums Aussehen geht. Kann man einfach nichts anderes sagen.
Okay, Daniel?
Bei mir ist es, den Verlag haben wir eben schon mal genannt. Ich weiß nicht, ob das Spiel auch genannt wurde, ich glaube nicht. Wir hatten auf jeden Fall ein Spiel von denen gerade im BGG-Ranking und ich bin auch jedes Mal absolut begeistert, wenn das Spiel allein schon aufgebaut auf dem Tisch liegt. Ich muss auch sagen, ich habe es leider auch erst zweimal gespielt, glaube ich, aber das Artwork, die Karten und wie die Elemente umgesetzt sind, es geht um die menschlichen Emotionen und
Cerebria.
Ja, genau, richtig. Das ist Cerebria von Mindclash Games und das Artwork ist einfach der absolute Knaller. Also wie diese Emotionen dargestellt sind mit diesen verschiedenen Figuren und das ist einfach so hübsch, so gut umgesetzt. Der Karton, die Karten, diese Boards, alles an diesem Game ist perfekt.
Ich weiß, was du meinst. Im Chat, da haben sich gerade noch Leute beschwert, dass ich Hate als hübsch bezeichne. Vielleicht sollte man das Wort hübsch nochmal klären. Also ich finde nicht, dass es sich bei hübsch um das Klassische, das etwas schön oder süß oder toll oder was weiß ich. Also wir reden hier einfach nur von fettem Aussehen. Also hübsch, Digga, muss nicht implizieren, dass es was Schönes ist, sondern es sieht einfach
Totenkopf, fett aus. Wenn ich mir einen Totenkopf tätowiere auf meinen Oberarm, dann kann auch einer sagen, es sieht hübsch aus, obwohl es eigentlich was Hässliches in dem Sinne ist.
Da musst du erstmal einen Tätowierer finden, der so eine kleine Nadel hat, dass er auf den Zahnstocher einen ganzen Totenkopf tätowieren kann, Alter.
Ja, okay.
Okay.
Den lass ich dir einfach.
Okay, danke, Storch.
Du bist Stefan.
Nee, du hast doch noch gar nicht, oder? Ach doch, du warst schon, ja.
Ich bin die ganze Zeit am Überlegen schon und hänge ja auch auf Boardgame Geek ab, aber ich bin die ganze Zeit schon aus dem Thema, weil ich mir die ganze Zeit schon denke, gibt's eigentlich ein geiles Spiel zum Thema Parfum.
Ja.
Ja?
Ja. Ja,
welches denn?
Das war so ein Japan-Game. Hieß es nicht sogar irgendwas mit Parfum oder so, das, wo die Karten riechen?
Nee, weiß ich nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich mir jetzt gerade mal Parfum geschossen. Und zwar von 2015, ein Queen-Game.
Oh Gott, Dicker, Alter.
Bist du ausgerutscht mit dem Finger, oder was?
Der kostet nicht viel, aber irgendwie habe ich mal Bock darauf, mir so ein bisschen was da zusammen zu machen. Nachdem ich hier aktuell auch Chai hier liegen habe mit Playmat, um das mal zocken zu wollen, wo man so Tee zusammen kombinieren kann, habe ich irgendwie Bock auf ein Parfum-Game gehabt und habe mir jetzt...
Landet nächste Woche hier im Podcast als auf dem Verkaufsstapel von
was,
dir.
Was, das Parfum-Spiel, oder was?
Nee, hier, das
habe ich mir nur ausgeliehen, um das zu testen, erstmal, um dann zu gucken, weil ich ja eigentlich ziemlich heiß drauf war. Ja, fangen wir an. In welcher Reihenfolge? Ah, das eine spare ich mir auf jeden Fall noch ein bisschen auf. Ich muss ein bisschen umsortieren. Das Artwork ist natürlich jetzt eigentlich, ist es gemogelt und ich hätte dieses Spiel eigentlich nicht reinnehmen dürfen, weil es eigentlich dieses Artwork auch schon gibt. Aber jedes Mal, wenn dieses Spiel auf dem Tisch steht, denke ich mir nur, wie fett kann ein Spiel bitte aussehen. Und zwar zeige ich es euch direkt einmal.
Ja, toll, Alter.
Scheiß drauf. Ihr, ja, keiner rätselt hier mit. Keiner von euch, ist mir scheißegal. Und hier, ich habe hier Star Wars Rebellion am Start. Also wenn das Ding auf dem Tisch liegt, es sieht einfach so fett aus. Mit den Miniaturen, die da auf dem Ding halt eben noch drauf liegen und mit den Pappaufstellern, wo diese Charaktere drauf sind, und ich bin ja nicht so deep drin. Ich habe gestern übrigens angefangen, endlich mal ein großes Manko aufzuarbeiten. Ich bin nachher eingepennt und habe mir quasi vorgenommen, alle Star Wars Filme in der richtigen Chronologie zu gucken, also in der Chronologie der filmischen Ereignisse, und habe gestern mit Episode 1 angefangen und bin dann irgendwie eingepennt, als das erste Podracer-Rennen losging. Also es wird sich noch eine Weile...
Junge, beste Szene im Film, Alter, wie Anakin da ausrastet, Alter.
Ja, bin ich, also kurz bevor der losgefahren ist, bin ich eingepennt.
Mit Sebulba, der Ratte.
Auf jeden Fall, Star Wars Rebellion, perverses und perverses Game. Ehrlich. Und sieht
auch
super geil einfach nur aus.
An alle Zuhörer, wenn ihr euch Star Wars Rebellion gönnt, ist, was meiner Meinung nach in jeder Sammlung gehört, definitiv bitte mit der Erweiterung, weil die das Kampfsystem nochmal ordentlich auffrischt. Und das war dringend notwendig.
Ja, kann ich nichts zu sagen, habe ich auch, aber habe es immer nur ohne Erweiterung gespielt. Steht nur original verpackt hier im Schrank. Yes.
Dann würde ich, bin ich dann dran, ne?
Ich glaube, ja.
Dann würde ich,
dein Podcast.
Dann würde ich ein kleines Spiel, was ich vorhin schon nehmen wollte, würde ich jetzt mal nehmen. Der Stefan spricht es sehr, sehr gerne falsch aus und ich lache mir jedes Mal den Arsch ab, wenn er das so spricht. Seid ihr schon soweit?
Nee, noch nicht. Ich überlege gerade.
Keine Ahnung.
Es hat ein Comic Art. Und ich finde Comic Arts allgemein geil. Ihr werdet noch weitere Comic Arts. Nein. Es wird noch weitere Comic Arts hier drin geben, aber ich finde diese Comic Art auch sehr, sehr stimmig auf jeden Fall. Es handelt von Krieg.
Ah!
Andor Anomaly?
Los Pueblos.
Les Pueblos. Also Les Polus ist ja so ein kleines ist so ein kleines Kartenspiel, wo man ums Überleben kämpft im Ersten Weltkrieg, glaube ich, ist das. Was mich an diesem Artwork so extremst flasht, ist auch, wenn man das Spiel hat, oder man kann einfach mal die PDF sich mal anschauen von diesem Regelheft. Da sind zwei Artworks drin von den Freunden, die in den Krieg gegangen sind, von früher und von im Krieg eben. Also man sieht eben die Jungs, während sie kurz vor der sozusagen Rekrutierung und dann im Krieg, wie sie dann zusammensitzen. Und im Regelheft steht dann auch so eine kleine, ja, es basiert ja, glaube ich, auch auf einer, nicht, ich will jetzt nicht sagen wahren Begebenheit, aber auch auf wahren Menschen oder auf wahren Charakteren. Und da wird auch so von den Families, von denen wird auch ein bisschen was zitiert, finde ich extremst stimmig gemacht. Also wenn man das Regelbuch mal in die Hand nimmt, ist ja ein kleines Heftchen, sollte man sich das mal wirklich genießen. Es ist wirklich wunderschön geschrieben und das Artwork passt in dem Spiel so perfekt. Also feiere ich richtig ab. Les Pueblos. Ja, Chris, dann bist du jetzt dran.
Meine Nummer 2 hat den Ursprung in einem PC-Spiel, was es aber auch für alle Plattformen gibt. Ich weiß nicht, ob euch das schon reicht. Es hat auch
Doom.
Nein, es hat einen Deckbuilding-Mechanismus.
Nee.
Ja, es ist out of print, der Verlag ist pleite.
Keine Ahnung.
So, keine Ahnung.
Es ist Hand of Fate.
Achso, okay, wurde im Chat
eben auch schon genannt. Ich hätte es fast.
Ich muss wirklich sagen, also Hand of Fate haut so mich dran. So heftig um vom Artwork, weil es ist halt wie so ein uraltes Märchenbuch gezeichnet. Und wenn man das spielt und auf so Encounter trifft, es ist halt, ich weiß nicht, es sieht einfach so ein ultra uraltes, einfaches Märchen-Artwork. Und es sieht so stimmig aus, es ist so in sich hübsch gemacht. Es ist, wie gesagt, Leute, es ist halt schwer, euch jetzt mit Wörtern quasi dieses Artwork zu beschreiben.
Ich bin gerade im BGG drin und ich sehe es auch gerade. Also ich würde es auch jedem empfehlen, sich das so über BGG anzuschauen. Und ich weiß, wovon du redest, es sieht echt geil aus.
Es ist einfach mega stimmig, Alter. Das ist so, du läufst da rum von Feld zu Feld und musst du deine Encounter machen und triffst dann auf den Rattenkönig und auch was nicht alles. Und oh, keine Ahnung. Also abgesehen davon, dass Hand of Fate ein brutal gutes Spiel ist, meiner Meinung nach, ist das einfach vom Artwork her unschlagbar und es ist halt einfach genauso wie das PC-Spiel. Ne? Es ist halt, muss ich einfach sagen, da ist es halt auch so, dass du von Karte zu Karte gehst und immer einen Counter aufdeckst und dich entscheiden musst, was du tust und so. Und es ist halt dasselbe Artwork aus den Games, aus dem Computerspiel. Und ich finde es wunderschön. Es ist ein super schönes Spiel. Also auch vom kompletten Material, Kartenartwork, Board, alles. Es ist ein richtig schönes Ding. Deswegen Hand of Fate musste meiner Meinung nach in die Top 5 meiner 7 am fettesten Games-Dinge aus.
Cool.
Okay. Stefan, du hast doch auch gesehen. Du findest doch auch geil, oder
nicht? Ich bin gerade schon, ich muss ein bisschen was. Ich habe sogar ein Video dazu gemacht. Hast mir dann auch gekauft und alles drum und dran. Alles gut. Gutes Spiel, gefällt mir auch gut. Aber ich finde, auf den Karten, die man, auf diesen Skill-Karten, die man sich da kaufen kann, insgesamt fehlt es dem Game noch an zusätzlichen Illustrationen. Diese Rahmen, der da alles geschaffen worden ist, ist alles ganz gut, aber insgesamt hätte dem Spiel noch wesentlich mehr Illustrationen gut getan, finde ich.
Daniel. Okay. Ja, da wir ja gerade hier sehr bei Kartenspielen sind, hau ich auch direkt mal eins raus, was für mich auch unbedingt auf diese Liste mit drauf muss. Wir hatten eben, ist auch schon mal in der BGG-Liste, also nicht das Spiel, sondern die Brettspiel-Umsetzung davon. Hier geht's jetzt um ein Kartspiel, um das beste Living Card Game, was es gibt, finde ich, was...
Oha.
Ja, absolut, weil das als Kartenspiel eine unglaubliche Atmosphäre aufbaut und dazu tragen die
Arkham.
Ja, natürlich Arkham Horror und dazu tragen die Illustrationen halt bei, die einfach komplett genial sind, die Stimmung perfekt einfangen, ob es jetzt die Charaktere sind, ob es die verschiedenen Orte sind, vollkommen egal. Also wie gesagt, einfach ein geniales Artwork, was diese Stimmung perfekt umsetzt. Und deswegen muss es halt damit rein.
Okay. Stefan?
Ja, ich bin hier was am Sortieren, weil ich gleich gerne was zeigen will, aber man kann das ja, es ist immer ein bisschen schwierig. Ich habe mir trotzdem jetzt was rausgesucht, ich zeig's. Und zwar ist es ein kleines Kartenspiel, da kommt sowieso keine Sau drauf. Das habe ich, als ich das erste Video bei Chris gemacht habe, habe ich mir das Spiel quasi bei ihm mitgenommen, weil es auf dem Auszugsstapel ungespielt lag. Und die Rede ist von Pornhub präsentiert. Red Light, a Star is Porn. Also wem da.
Ohne Conny Dux habe ich direkt wieder ausziehen lassen.
Werde das Pornostudio mit den meisten Auszeichnungen oder werfe deine Konkurrenz gnadenlos aus dem Geschäft. Jeder Spieler führt ein Filmstudio für Erwachsene und verwaltet seine Pornostars, um neue Hardcore-Meisterwerke zu erschaffen und damit Freude in der Welt zu verbreiten. Tralala, dir deinen Weg quasi nach oben. Und die Karten, hab jetzt mal ein bisschen geguckt, um die jetzt mal ein bisschen so in die Kamera zu halten. Ja, man muss natürlich ein bisschen vorsichtig jetzt sein, was man hier quasi zeigt, nachdem der Alex da seinen Pimmel in die Kamera gehalten hat. Hier, das könnte zum Beispiel alles sein. Der Herr der Schwanzringe, ja, das ist hier quasi so ein...
Falsche Kamera,
so, Digga. So ein Cockring, nee, alles richtig, die Leute sehen das dann vernünftiger.
Ach, Twitch-Kamera, okay.
Ja, die Hengst-Auszeichnung, der tiefste Hals, die beste Spritzerin des Jahres, hier am Start. Und ja, die Golden Shower, ne, ist auch hier am Start. Halt mir mal kurz die Nippel so ein bisschen zu, ne, alles drum und dran. Und ich muss sagen, es ist wirklich alles richtig cool gezeichnet und hat noch darunter halt mit den jeweiligen Karten so einen richtig coolen Wortwitz, halt eben wie Pornocchio beispielsweise, der Typ hier mit diesem riesen Limmel im dem Dingens, oder die Stranger Tits, also ich glaube, das ist angelehnt hier an Stranger Things, ne, das ganze Ding, ja, dann hast du hier so hippie-mäßig Pisse und Liebe, Fußfetisch, alles drum und dran.
Hast du es denn auch schon mal gespielt?
Nee, leider überhaupt gar nicht. Alter, ich hab's immer noch überhaupt gar nicht gespielt. Voll dumm eigentlich, ne? Wir müssten es auf jeden Fall zwingend irgendwie mal spielen.
Meine Prognose ist, dass 70% der Leute, die sich das Spiel gekauft haben, es noch nie gespielt haben.
Ja, wahrscheinlich.
Das ist wie mit jeder besitzt Chaos in der alten Welt und nur 30% haben sie jemals
gespielt. Aber es ist halt eben auch alles sau cool gezeichnet halt eben. Das kann man nicht anders sagen.
Ja, aber komisch, ne? Aber komisch, dass keiner gespielt hat und trotzdem kleben die Karten, ne? Also, dann mache ich jetzt einfach mal weiter. Meine nächsten drei Spiele, das werde ich jetzt mal vorwegnehmen, da ist der Illustrator gleichzeitig auch der Autor und Designer des Spiels. Deshalb habe ich die drei auch reingenommen, weil ich einfach es geil finde, dass diese drei Typen sich das komplett selber aus den Fingern gezogen haben. Jetzt nicht wie in dem Fall von Hand of Fate zum Beispiel, dass es von einem Spiel inspiriert ist und man rein theoretisch nur das Artwork übernimmt, sondern hier sind wirklich drei Leute gewesen, die sich wirklich Gedanken gemacht haben. Und das erste, was jetzt kommt, hat ein Mafia-Thema.
Ja, hier, Dingens. Wie heißt denn das noch hier? Was du immer so gut findest, was ich so scheiße finde.
La Cosa Nostra, ja. Ist ja von Johannes Sich. Ich weiß, ich habe, glaube ich, auch schon mal über Johannes Sich geredet. Wenn ihr den Typen mal auf der Messe trifft oder sowas, ihr könnt den Typen ansprechen. Es ist ein richtig, richtig cooler Dude. Hat das Ding ja komplett selber gezeichnet, selber die Regeln und das ganze Ding selber designt. Es hat auch wieder Comic-Artwork. Und was ich auch geil finde, wenn ihr Johannes nach einem Autogramm oder nach einer Signierung fragt, zeichnet er auch euch sofort innerhalb von, keine Ahnung, einer Minute schnell noch was rein, irgend so Mafiosi-Boss oder sowas und unterschreibt drunter, finde ich richtig cool gemacht. Auf jeden Fall La Cosa Nostra gehört bei mir allein schon wegen dem Artwork fest in die Sammlung.
Okay.
Ja, okay.
Daniel. Chris, du.
Ich?
Ja.
Musste ich mit reinnehmen, weil es auch eins meiner Lieblingsspiele ist und brutal geil aussieht. Und zwar ist es ein weiteres Deckbuilding-Game mit einem Comic-Artwork. Und es spielt im Weltraum. Kommt ihr drauf?
Circadiana.
Was lachst du? Es ist kooperativ. Kooperativ.
Star Realms.
Junge, habe ich einen Podcast mit meinen Eltern oder was? Junge, Alter, es ist Legendary Encounters Alien, Mann.
Ist doch klar, Digga.
Ja,
Legendary Encounters Alien, boah, meine Fresse, hat das ein Artwork. Die Aliens sind so geil gezeichnet. Vor allen Dingen die Wundkarten, Alter. Wenn du da irgendwie so ein, was weiß ich, so ein Chestburster hast oder so. Oder, keine Ahnung, Alter. Der Lexeno-Schwanz, diesem einen Space Marine durch den Kopf geballert wird. Es ist halt komplett aus den Comics halt das Artwork und es sieht halt super, super stimmig aus, super brutal. Es ist einfach auch die Matte, diese Neoprenmatte, auf der du spielst, auf der quasi sich die Aliens halt durch dein Schiff bewegen und du die scannen musst. Musst du sagen, wenn ihr Bock auf einen stimmigen, kooperativen Deckbilder habt und generell, oder ihr steht einfach auf die Alien-Filme, Legendary Encounters Alien ist ein Muss, meiner Meinung nach. Ich habe auch Legendary Encounters Predator besessen, habe das aber irgendwann sogar umgespielt, wieder abgegeben, weil ich muss einfach sagen, ich denke mal, die beiden Spiele sind bis auf ein paar Details sich zu ähnlich und habe mich dann halt für Alien entschieden. Mega geiles Game, mega fettes Artwork. Legendary Encounters Alien ist bei mir auf Platz 3.
Okay.
Daniel?
Ja, machen wir es kurz. Bleiben wir thematisch im Weltraum. Ein Spiel, das vor kurzem rausgekommen ist, was ich jetzt auch noch nicht so lange habe und was aber grafisch für mich auch perfekt umgesetzt ist und was ich einfach nur aufbauen kann. Und es steht da auf dem Tisch und dann kann ich mir das jeden Tag angucken, einfach weil es so perfekt aussieht. Und zwar ist das
Too Many Bones.
On Mars.
Oh, okay. Ich wollte gerade Sucuk mit Ei sagen, Alter.
Shit, das ist auch lecker.
Nein, also On Mars, abgesehen davon, dass es spielerisch natürlich auch Bombe ist, es ist grafisch perfekt umgesetzt. Viel besser kann man das meiner Meinung nach nicht machen, was die Ikonografie angeht, was die Farbgebung angeht. Ja, keine Ahnung. Einfach hübsch, das Ding.
Lass ich durchgehen.
Stefan, Standbild?
Ja, ich finde nicht, dass es so ist, aber jeder ist halt eben anders, sag ich mal, ne? Jedem.
Ja, klar.
Ne? Jeder so, wie er meint. Ich sag mal, Schönheit liegt immer im Auge des Betrachters, ne? Sag ich der Beate auch
könnt
immer.
Ich könnte froh sein, sonst wären die beiden nämlich immer Single gewesen.
Ach, du bist das.
Und der Carina sag ich dann auch immer. Ich sag, Carina macht nichts aus. Schönheit liegt immer im Auge des Betrachters.
Daniel ist halt einfach gut bestimmt.
Ja, daran wird's liegen. So, bin ich wieder dran? Ja, das?
Ja.
Okay.
Ja.
Jetzt habe ich zwei Dinge hier liegen. Eigentlich habe ich drei, aber ich zeige jetzt das eine mal ganz kurz. Ich habe ein Video dazu gemacht, ich habe ein Unboxing dazu gemacht und
Mann.
Karton ist schwarz und die Rede ist von Escape the Dark Castle, the Game of Atmospheric Adventure und das ganze Ding, schaut's euch auf jeden Fall mal an, ist auch ein Kickstarter gewesen. An die Erweiterung kommt man sehr schwer dran, das Grundspiel kann man bei Simborn beim Verlag auf jeden Fall noch kaufen. Ich habe die in der Collectors Box, da ist alles drin mit Playmats und allem drum und dran. Und es ist so richtig wie in einem, ja, so dieser 80er, wenn ihr euch so, ich sag mal, wenn man sich ein Regelheft von irgendwas in einem Dungeons and Dragons aus den 80er Jahren oder so holt hat, ja, da ist alles noch schwarz-weiß drin, nur so gescratcht irgendwie und so gemacht und so ist quasi diese Zeichnung, ja, oder DSA 1 Look, Ink Painted und so weiter und so fort, wird jetzt gerade im Chat gesagt und das gefällt mir so gut. Das ganze Game ist rein schwarz-weiß einfach nur. Aber wenn du hier, als wir es gezockt haben, Chris, ne, wir haben hier zwei Laternen mit Kerzen angemacht. Wir haben bis auf die schwächste Glühbirne, ich hatte verschiedene Glühbirnen oben in der Lampe drin, bis auf die schwächste Glühbirne hatten wir alles rausgeschraubt und haben dann im Halbdunkel hier schön Escape the Dark Castle gespielt und einen Raum nach dem anderen encountert mit einem einfachen Würfelsystem. Die Würfel sind so richtig fett und die sind richtig schwer und jeder hat seine Custom Die und hat noch so ein Porzellan oder irgendwas, das ist so ein Totenkopf als Lebenspunktezähler und es ist einfach so stimmig, geil irgendwie dieses Spiel, super nice.
Ja, Mann. Jetzt wegen dir wollte ich jetzt gerade gucken, ob der Pledge Manager noch offen ist, weil die wollten da hier, sehe ich es doch gerade hier, Survey Confirmation Escape the Dark Sector. Ich habe mir das Spiel nämlich die letzte Kickstarter-Kampagne gebacken, wo das Ganze nochmal in den Weltraum quasi geschickt wurde und das dann halt auch so auf so ein 70er, 80er Jahre Sci-Fi-Horrorfilm gemacht wird. Da habe ich auch mega Bock drauf. Muss ich dann auch.
Das könnte ich mir wohl auch richtig cool vorstellen.
Eingeschweißt geht das dann auf die Reise zu Stefan. Ich schrei ihn an, mach das Licht aus, Bruder, hol die Kerzen raus.
Es geht los in den Weltraum.
Ja, aber dafür braucht man noch so ein geiles Stroboskoplicht, damit wir auch so ein bisschen so flackern und so haben, weißt du?
Und da machen wir richtiger Fett, so Dark Synth Wave an, Alter, und dann wird er richtig, Alter.
Ich besorg noch einen Laser, Alter. Ich besorg noch einen Laser.
Wir brauchen Strobolicht, Digga.
Das wird auf jeden Fall fett. Ich hatte ja auch zu dem Zeitpunkt, als wir das gezockt haben, war ja gerade der Kickstarter online, habe ich gesagt, es gibt so einen Space. Und Erik so, was? Muss ich mir gönnen? Weil er zuerst dachte, ja, nee, das ist ja eher so mit Story und wenig Spiel und so, habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf. Aber ist dann doch froh gewesen, dass ich es getestet habe und dann da eingestiegen. Ich bin nur...
Ey, pass auf, ich sag eine Sache, warum, das habe ich vorhin auch vergessen, in einem Reichbusters-Kontext zu erwähnen. Das passt jetzt perfekt, wo du das Spiel erwähnst, Stefan. Man sollte nämlich nicht immer so viel Meinung auf Reviewern oder auf andere Meinungen geben, sondern sollte sich meistens bei Spielen doch irgendwie mal eine eigene Meinung bilden. Weil zum Beispiel hat vom Dice Tower der Sieger Sia hat Reichbusters eine 4 von 10 gegeben. wo ich Du reicht was zum Beispiel eine 8 oder eine 9 easy geben würde. Und Sam und Tom Wessel hat deinem Escape the Dark Castle hat dazu gesagt, das ist das schlechteste Spiel, was er jemals gespielt hat.
Ja, es ist auch, es ist aber,
sehen,
auch,
wie die Meinung
ja, es ist aber halt auch wenig, wenig Spiel, ne, muss man auch dazu sagen. Also du hast eine Startkarte, dann baust du ein Deck und ganz unten liegt der Boss und jeder hat seinen Typen und dann wird einer bekommt immer den Startspielermarker, den kann man frei verteilen, der muss den ersten Raum encountern. Das heißt, der dreht die erste Karte um und dann wird darauf vorgelesen, was da drauf am Start ist. Dann ist das so mit entsprechend geiler Zeichnung so ein kleiner schäbiger Wachmann, dann müssen wir überlegen, wollen wir den zerstören oder wollen wir den verhören oder was, dann müssen wir so proben, einfach mit unseren Würfeln ganz easy drauf würfeln und wir müssen halt eben bis ans Ende am Leben bleiben. Man verliert das Spiel normalerweise, wenn einer raus ist. Wir spielen es dann aber auch so, dass man gemeinsam verliert, wenn einer auf dem Weg zum Boss raus ist und beim Boss selber können alle sterben, bis auf einer. Es gewinnen nur die, die halt überleben. Weil wenn beim Endboss stirbt meistens einer, wenn man dann komplett verloren hat, ist immer kacke, so dass man irgendwie sich noch mit letzter Kraft zum Endboss schleppen muss und da muss einer dann halt eben nur absurvivalen. Mega. Mit den Erweiterungen gab's noch diverse Endgegner und Bosse und noch Zeug und mit Sleeves und alles. Muah.
Ja, aber ist natürlich klar, dass man muss das Game so spielen, wie wir das gezockt haben oder auch wie ihr das gezockt habt. Ja. Ansonsten macht das keinen Sinn. Also wir haben es ja damals auch, als wir das mal gezockt haben, auch mit Lichtdunkel und dann natürlich auch die Encounter-Karten entsprechend vorgetragen und so. Ja. Und dann macht das auf jeden Fall Laune, wenn ihr dich irgendwie bei Tageslicht da hinsetzt und packst das aus und zockst das einfach nur stumpf runter.
Schön im Freibad wegzuverkühlen. Ja.
Genau. Mit wasserfesten Sleeves.
Dann macht das Game einfach keinen Sinn, ist so.
Ja.
Mein nächstes Spiel ist ich würde mal behaupten, er war Comic Artist, bevor er Game Designer war. Und ich sag immer, ich habe beim ersten Kickstarter verpennt oder ich habe es nicht gemacht und beim zweiten Kickstarter bin ich auf jeden Fall drin und diesmal sind auch Miniaturen dabei.
Boah, schwierig.
Dice Throne.
Euer Ernst jetzt, Alter?
Ach so, ja, hier das langweilige Area Control Game, hier irgendwas mit Moon. Tsukuyomi.
Tsukuyomi von Felix Mertikat. Wer sich die Artworks mal angeschaut hat, wird verstehen, was ich meine. Es ist einfach wieder Comic, aber es ist wieder eine eigene Welt, die er sich da zusammengebaut hat. Sieht mega cool aus, mega charmant. Ich feiere das Artwork extrem. Und ja, auf jeden Fall Tsukuyomi gehört bei mir zu den Artworks, wo ich sage, es hebt sich ab, weil es einfach eine eigene Welt ist. Aber ist eben Comic-Style.
Ja, mir ist es zu müßig, das Spiel. Ich habe es ja damals auch getestet. Ja, und, ja. Aber mir ist es einfach zu müßig, weil du
rumrechnen.
Ja, ständig. Also du, da ist ja.
Digga, wir reden nicht über Spiele, wir reden über Artworks.
Ja, okay, alles klar, es sieht einigermaßen nett aus.
Okay. es sieht auch okay aus. Thematik ist ganz cool.
Oh, Artwork ernst, ist geil. Nur okay?
Ja, er sieht gut aus. Okay?
Er sieht wirklich sehr gut aus,
muss man sagen. Da hat sich auf jeden Fall einer mehr Mühe gegeben als bei On Mars, ne? So.
Was? Das kannst du doch überhaupt nicht vergleichen. Was? Jetzt mal ehrlich.
Chris, du bist dran.
Ja, keine Ahnung, Leute.
Keine Ahnung, okay.
Ich denk mal, ihr werdet es verstehen. Weil, abgesehen von Gameplay und so, muss ich ein Game reinhauen, wo ich heute drüber geredet habe. Und wenn ich durch die Regeln blätter und mir die Charakter-Artworks angucke und mir die Artworks auf den Gegnerkarten angucke, dann führt kein Weg an
meiner Meinung nach Reichbusters. Scheichbusters, ja.
An Reichbusters vor. Also ich muss sagen, Reichbusters sieht so fett aus, Alter. Diese ganzen Virille-Experimente und so. Die Charakter-Artworks, ich finde, Reichbusters ist richtig, richtig fett illustriert. Also selbst wenn das Game sich im Nachhinein für mich noch als größtes Drecksgame rausstellen sollte, muss ich einfach sagen, also dann ist immer noch das Geile an dem Game das Artwork. Also da kann man nichts gegen sagen halt. Ne? Ist also reichbar, sieht echt pervers aus.
Daniel?
Ja, okay, ich werde jetzt mal komplett mainstreamig hier und aber das Spiel muss meiner Meinung nach einfach rein, weil es das thematischste, hübscheste, bestillustrierte Spiel ist, was in meiner Sammlung ist, finde ich. Und zwar ist das
Too Many Bones.
Nein, Size.
Digga, Du hast Too Many Bones ernsthaft nicht reingepackt?
Nein, habe ich nicht.
Okay.
Ja, Size ist perfekt. Die Welt, die da gezeichnet ist, die da umgesetzt wird, der Spielplan, die Playerboards, die Karten, einfach alles für mich optisch ein Highlight und diese Welt perfekt umgesetzt. Deswegen muss es mit in die Liste.
Weißt du schon, dass es dass schon die Beta draußen ist, dass da jetzt ein Computerspiel zu rauskommt aus demselben Universum?
Ja, ja.
Ja, ja, da habe ich auch mega Bock drauf. Kommt auch auf die Konsole.
Sieht auch, sieht auch richtig fett aus.
Ja. Ja, auf jeden Fall, Alter. Aber ja, ich habe Feudum sag ich schon. Size habe ich auf jeden Fall auch auf meiner Liste gehabt, habe ich jetzt dann durchgestrichen.
Ja, aber wenn man Too Many Bones genommen hätte, dann hätte man, finde ich, ja schon fast Cloud Spire eher nehmen müssen als Too Many Bones, oder nicht?
Ja, ja.
Ist oder? So. Also das finde ich, sieht noch eine Ecke irgendwie cooler einfach aus.
Ja, ja, ja. Da könnte man jetzt drüber diskutieren.
Nee, lass machen wir. Machen
ja,
wir.
Doch, da muss ich dem Stefan, da muss ich dem Stefan auch ein bisschen recht geben. Aber es ist ja fast dasselbe sozusagen.
Ja, ja.
Stefan.
Ja, mein letztes Spiel in der Liste ist eins meiner allerersten Videos, die ich gemacht habe. Könnt ihr mal reingucken, was für ein Mongoloider ich da noch auf dem Kanal gewesen bin. Auch ein Kickstarter-exklusives Ding gewesen. Alle Leute, die sich das noch nachkaufen wollen, haben es schwer oder bekommen das ganze Ding nur auf Englisch. Ich habe es schon oft gezeigt. Ist von Certifiable Studios. Wer weiß es? Certifiable Studios hat Who Goes There gemacht.
Goblinko?
Nee.
Willst du mir ernsthaft sagen, dass du nicht scheiße dieses bunte Game bei dir drin hast, Alter?
Durch das bunte Game, Digga. Das bunte Game.
Diese Dungeon Crawler von Goblinko?
Ach so, du meinst das Dungeon. Nee, wie heißt
es? Degenerates.
Nein, natürlich habe ich das nicht mit reingenommen. Das Artwork ist da eher. Ich meine, das ist nicht schlecht, aber das ist natürlich super verschert und verscherbelt. Super aber crank. Es geht ja um schöne Sachen und deswegen alleine das Cover hier ist einfach so pervers. Und zwar, Endangered Orphans of Condyle Cove. Das es damals im Kickstarter mit einem deutschen Übersetzungspack gegeben hat. Ja, und was soll ich sagen? Es ist, glaube ich, von allen Spielen, die ich habe, hat es einfach das für mich coolste, schönste, ansprechendste Design. Weil jede dieser Aktionskarten, die es da gibt, hat eine eigene Zeichnung. Also da doppelt sich quasi auch nichts und alles ist super sweet und super süß. Leider sieht man das gar nicht. Eigentlich muss ich nachher von meinen Top 5 mal auf den Tisch ein schönes Foto machen, das bei Instagram, Facebook für die Leute hochladen, damit man sich ein kleines bisschen was darunter vorstellen kann über den Spielen, über die wir hier gesprochen haben. Bei Endangered Orphans of Condyle Cove geht es halt eben um den Boogeyman. Wir sind alle Waisenkinder und sind in diesem Waisenhaus drin. Und nachts verschwinden immer die Kinder aus ihren Betten, bis wir dann irgendwann mal so ein bisschen die böse Vorahnung haben, dass der Boogeyman ein Kinderfresser ist und die Kinder nachts aus dem Bett holt und wir entschließen uns dann abzuhauen. Allerdings ist es auch richtig räudiges, dreckiges Game, weil es kann nur einen Überlebenden geben, so dass wir versuchen quasi unsere Mitspieler dem Boogeyman auszusetzen und die auffressen zu lassen oder erfrieren zu lassen oder was auch immer verschwinden zu lassen, um als letzter Überlebende dann quasi das Spiel zu gewinnen. Und es ist einfach so geil gemacht, dass man sich jede dieser Karten, ist mir scheißegal, zieh eine Karte, gib mir die Kohle dafür und ich lass mir die tätowieren, Leute. Ja, so geil ist das Game.
Okay. Danke, Chris, auf jeden Fall, dass du vorgegriffen hast. Das einzige Spiel, was ich in meiner Sammlung habe, das ich nur aufgrund des Artworks gekauft habe, ist tatsächlich Dungeon Degenerates. ich habe dieses Spiel tatsächlich wirklich nur wegen dem Artwork gekauft und ich habe Glück, dass dieses Spiel anscheinend auch noch gut ist. Aber auch wenn ich das Spiel wirklich scheiße finden werde, wird dieses Spiel wahrscheinlich nicht ausziehen, weil ich dieses Artwork so feiere. Und genauso wie du es gerade gesagt hast, ich glaube, jedes Artwork in diesem Spiel ist gleichzeitig auch das perfekte Tattoo.
Ja, Mann, nein, Alter. Sorry, Alter, davon kannst du
das tätowieren.
Das ist so verstrahlt, Mann, ey. Das
auf jeden Fall, ich feiere es extremst. Dieses LSD-Artwork und mega.
Ja.
Chris.
Ja, gut, ich hatte irgendwie gehofft, dass hier ein paar mehr Überschneidungen sind, dass ich noch ein paar mehr Sachen rausstreichen kann. Musste mich jetzt von meinen übergebliebenen Vereins entscheiden und habe mich jetzt für eins entschieden, was sowohl von den Artworks der beiden Boxen als auch vom Gesamteindruck auf dem Tisch am fettesten aussieht, meiner Meinung nach. Und da streiten sich aber leider die Geister. Und zwar meiner Meinung nach gehört in meine Liste unbedingt Dinosaur Island. Ich finde Dinosaur Island sowohl das Cover-Artwork als auch das Artwork auf den Karten, als auch, Alter, da ist ein scheiß 90er Jahre Slapband drauf, diese Armbänder, die man sich auf sein Handgelenk drauf knallt.
Feier ich auf jeden Fall.
Dinosaur Island, ja, es gibt viele Leute, die sagen, das ist denen zu bunt und so, ist mir eigentlich auch Latten. Aber ich finde Dinosaur Island komplett aufgebaut mit Erweiterungen, mit allen Zip und Zap, mit den Münzen, mit diesen Amber Dice, mit den Plastik-Dinos und den Artworks, Alter, Dinosaur Island sieht brutal geil aus.
Ist halt also ich fand auch als Stefan meinte. Stefan meinte ja, man kann sich das nicht anschauen. Das sieht auf dem Tisch irgendwann mal tun die Augen weh und so weiter. Und ich muss dir ehrlich sagen, das war eines der Spiele, wo ich es mir fast gekauft hätte, nur wegen dem Artwork.
Ja. Ey, es ist halt auch ein mega gutes Spiel, muss ich halt einfach sagen.
Es ist
sagen.
Ein gutes Spiel. Ja,
also ja, es ist ein Spiel. Es ist ein gutes Spiel. Ich fand es auch dann auf dem Tisch nicht ganz so hässlich, wie ich anfangs gedacht habe, aber ich.
Ist ja wohl 10-mal geiler als Lords of Waterdeep, oder?
Ja, also sorry. 10-mal geiler ist aber jetzt ein bisschen untertrieben. Es ist ungefähr 1000-mal geiler, also 7000-mal geiler als Lords of Waterdeep. Lords of
fucking Deep, Alter. Lords of Kacke Deep.
Schlechtestes Game ever.
Ist so, Alter.
Oh, das
okay,
wird,
paar D-Abos haben es kassiert, Alter.
Kommentare geben, bin ich mir sicher.
Ich bin auf jeden Fall raus aus dem Bash, also ich habe keine Ahnung. Daniel.
Ja, ich habe noch ein Game auf meiner Liste. Das habe ich damals, als der Kickstarter losging, habe ich das Artwork schon übelst gefeiert und habe auch da rauf und runter gescrollt, weil es einfach auch so geil umgesetzt ist und gezeichnet ist und das Thema eingefangen ist. Es sind auch zwei Boxen und es spielt in England zur Zeit der Industrialisierung und gerade dieses Thema ist perfekt eingefangen. Und es ist Brass oder Brass.
Echt?
Das ja, wie Alter, guck dir doch nur mal die Boxen an, das Cover von den Boxen alleine. Und,
ja, da hört's dann auch auf, Digga.
Nee, da hört's nicht auf. Auch der Spielplan, die Details auf den Spielplan, die Gebäude, da siehst du das Licht in diesen Gebäuden und ey, keine Ahnung, ich find's perfekt. Es ist ja, Meisterwerk.
Ja, ich find's auch geil.
Mega fettes
ja.
Game.
Also ja, mega fettes Game, mega fettes Artwork, genial.
Habt ihr noch so Honorable Mentions, wo ihr sagen würdet, also die jetzt runterrasselt und nicht noch mal alle Mechaniken erklärt, sondern so, wo ihr sagt,
ja, das drei Stück habe ich bei mir noch drin.
Ja.
Hässlichste Box-Artwork, aber alle anderen Karten da drin sind Meisterwerke. Ines oder Inish, Mega-Ding. Brutal schönes Game overall, Feudum.
Feudum habe ich und, auch noch auf meiner Liste, ja.
Und Heavy Hitters.
Ja, echt?
Also, ne? Ja, Giant Killer Robots, Heavy Hitters, allein die Karten-Artworks und so. Ich finde, das ist mega geiles, fettes Mecha-Comic-Artwork. Ja, die drei sind meine Honorable Mentions. Honorable Mentions.
Stefan, hast du noch was? Ja, ich natürlich. Ich hab natürlich noch das, ich hab ja extra nicht mit reingenommen, so. Aber erstmal, der Daniel hat Cerebria angesprochen. Ich hätte eigentlich in meiner Liste Tricerion noch mit drin gehabt, aber ich habe es rausgelassen, weil ich dachte, dass der Daniel es mit reinnimmt, hat er nicht gemacht, der kleine Lurch, deswegen ist es hinten runtergefallen, was aber auf keinen Fall hinten runterfallen darf, weil es auch so grandios die Stimmung einfängt, die es da halt eben macht, diese dunklen Zauberkünste und diese, keine Ahnung, ne, ich weiß nicht, was für ein Jahrzehnt das
war, also ich habe tatsächlich auch geschwankt zwischen Cerebria und Tricerion. Wollte erst beide mit reinnehmen und habe dann gedacht, okay, aber ja, dann nimmst du nur einen Mind-Clash Games und habe mich dann für Cerebria entschieden. Ja, aber Tricerion definitiv auch.
So, und dann ganz kurz, dann muss ich halt eben noch mal über das schönste Spiel in meiner Sammlung auf jeden Fall sprechen, das eigentlich ja Endangered Orphans ist, aber vom was ja ein kleines Spiel ist, auch wenn man es auf die Größe mal hochrechnet, dann ist das schönste Spiel immer noch Kingdom Death Monster. Das ist ein Wunderwerk, ein Sammelsurium von Kunstwerken, ob das jetzt das, die Monster betrifft oder ob das das Regelbuch betrifft, ob das die in den Regelbüchern vorne die verschiedenen Artworks, diese Zeichnungen da treffen, die diese Geschichten einfach erzählen. Alles richtig geil in Hochglanz, hochwertig da drin gemacht und so weiter und so fort. Es ist einfach so schön, schön im Sinne von krank auch natürlich einfach, wie diese Viecher halt eben auch designt sind und auch die Geschichte, die da drumherum gesponnen wird über jedes einzelne Viech, ist halt auch eine Form von Kunst und dieses gesamte Spiel, also man hat ja, ich habe kein anderes Spiel, was in seiner gesamten Reihenform so ein einziges Kunstprojekt im Grunde genommen ist.
Deswegen, also ich muss auch, ich habe es extra nicht genommen, weil für mich safe war, dass du es nennen wirst, aber rein aus künstlerischer Sicht muss ich auch sagen, ist Kingdom Death Monster absolut absolut Spitze. Also da geht nichts drüber, dass, wie du schon, also allein dieses Regelbuch und diese ganzen verschiedenen Zeichnungen da drin, also
wie gesagt, pervers einfach nur. Versteckt einem die Sprache. Also es geht halt eben nicht.
Also bin ich auch definitiv bei, würde ich auch nichts gegen sagen. Also definitiv.
Ja. Daniel, hast du noch was? Dann würde ich ansonsten weitermachen.
Nee, kannst du ruhig. Also viele Sachen sind jetzt schon genannt. Ich hatte Tricerion, KDM hatte ich auf der Liste. Also
Jetzt kommt genau. Sergio mit Crossmaster Arena. Spoiler.
Tricerion hätte ich auch noch mit reingenommen, auf jeden Fall, was ich auch geil finde. Welches Spiel, also rein eigentlich von den Artworks nicht so glänzt, aber nur das Board für mich einfach nur einzigartig ist ganz klar Chaos in der alten Welt mit der aufgespannten Menschenhaut. Finde ich einfach nur krass. Einmalig. Und ganz ehrlich, ihr labert so viel Scheiße gerade. Es gibt nur ein Spiel im ganzen Markt, das rein nur aus Kunst besteht. Und das ist Dixit.
Ja, okay.
Ich rede nicht von allen anderen Abklatschern jetzt von, was weiß ich, hier Detective Club und so weiter. Ich rede von dem Ursprung und das ist Dixit. Ganz klar. Und das ist wirklich, also da kannst du dir wirklich jede Karte nehmen, einrahmen, aufhängen. Weil jede Karte einfach Kunst für sich ist.
Ja, das stimmt, aber nicht tätowieren.
Aber nicht tätowieren.
Achso, ich hatte, ja, Web, da oder? Fällt mir gerade ein, Mysterium hatte ich auch noch auf meiner Liste, finde ich auch.
Leider ein Kackgame.
Ja, so, ich finde es eigentlich ganz gut. Und optisch vom Artwork her mit diesen Karten,
ja, auch super geil. Die Charaktere und so, die Charaktere, krank, ja, super ja, schön. Ja.
Absolut. Ich möchte noch ganz, ganz abschließend noch als Honorable Mention noch auf jeden Fall nehmen, aber es hat es nicht in meine Liste geschafft, weil ich von dem, also ich finde die Welt mega geil, aber ich finde das Artwork dann ein bisschen zu fotorealistisch. Da bin ich dann irgendwie raus. Es gefällt mir dann nicht so, Mars. Aber die, nein. Human Punishment.
Ja, okay.
Die sorry. Welt, wollte ich auch noch nennen, ja. Die Welt und das Ganze, dieses Extreme, dieses Horror mit dem Science Fiction und dem Ganzen ist mega, aber ich hätte mir gewünscht, dass es Comic Art wäre und nicht Fotorealismus.
Ich muss sagen, an Human Punishment finde ich als Artwork perfekt.
Mega.
Also sowohl
mega.
Game als Artwork, das ist ein mega fettes Ding.
Ja. Ja, absolut.
Die Artworks würde ich mir auch so in mein Game Room hängen, auf jeden Fall.
Ja, ja. Ja, cool, Leute. Sind wir durch.
Ja, Rap war noch eine runde Folge, jo.
Und off-topic haben wir ein paar.
Es wäre eine perfekte Folge gewesen. Es wäre eine perfekte Folge gewesen ohne Diggers.
Hätte der Stefan nicht den Finger gehoben.
Du hast es versucht, Selçuk. Ich muss es dir andrehen. Selçuk, du hast es versucht, zwischen zu grätschen, aber der Digger konnte seinen Mund nicht halten.
Wir können ja mal so ein bisschen romantisch, was die schwarze Perle von Düsseldorf jetzt wohl gerade macht.
Oh Gott, Alter.
Schwarze Perle von Düsseldorf, alter Schwede.
Bitte mach es nicht kaputt. Es war jetzt ein schönes Ende. Ja. Danke, dass alle eingeschaltet haben, Leute. Ich finde, es hat euch Spaß gemacht. Ich habe noch eine Bitte an unsere Community, weil ich finde, mir hat es wirklich sehr Spaß gemacht, diese Top-5-Liste zu bearbeiten. Wenn ihr weiterhin kreative Ideen habt für coole Top-5-Listen, haut in unsere Gruppe. Und ich denke mal, so eine geile Top-5 mit irgendeinem interessanten Thema, die können wir immer mal dazwischen hauen. Also, wenn ihr auch weitere Ideen habt, lasst es uns auf jeden Fall wissen. Und nochmal zu meinem Aufruf am Anfang, das habe ich noch nicht während der Aufnahme gemacht, sondern während Twitch. Wir hatten ja so ein Gewinnspiel. Und ich brauche immer noch einmal von, von Jan Friedrich einmal bitte die Adresse. Und was war gerade, Decrypto oder Hobbs, der mir die Sachen geschickt hat, der David? Das Hobbs war, wer war das?
David.
Hobbs. Und dann Decrypto, du bitte auch noch. Schick mir mal den Kram. Ich brauche deine Adresse noch. Von allen anderen habe ich den Kram. Ne? Also Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Dank. Das war Meeple-Porn, euer Lieblingsbrettspiel-Podcast. Und wir wünschen euch
heute
noch eine
mal
schöne
mit
Woche.
Ganz, ganz viel Brettspiel und nur ganz, ganz, ganz wenig Off-Topic.
Genau, ganz wenig Sex und ganz
dafür,
wenig
Ballergeschichten. Dafür konnte sich die Off-Topic-Geschichte aber wieder mal besonders sehen lassen.
Ja, die war so speziell, ja.
Haut rein, Leute.
Haut rein. Ciao.
Tschüss, bis dann. Ciao, ciao.